Hochverehrtes Publikum, hier ist Sachzwang FM, heute ganz kulturbeflissen. Es geht dreimal heute um Blumfeld. Zunächst eine Geschichte von Franz Kafka von 1915, danach ein Beitrag von Thorsten Liesegang von 2001 und schließlich einer von B.W. Klimek von 2007. Gute Unterhaltung. Blumfeld, ein älterer Junggeselle, stieg eines Abends zu seiner Wohnung hinauf, was eine mühselige Arbeit war, denn er wohnte im 6. Stock. Während des Hinaufsteigens dachte er, wie öfters in der letzten Zeit, daran, dass dieses vollständig einsame Leben recht lästig sei, dass er jetzt diese 6 Stockwerke förmlich im Geheimen hinaufsteigen müsse, um oben in seinen leeren Zimmern anzukommen, dort wieder förmlich im Geheimen den Schlafrock anzuziehen, die Pfeife anzustecken, in der französischen Zeitschrift, die er schon seit 3 Jahren abonniert hatte, ein wenig zu lesen, dazu an einem von ihm selbst bereiteten Kirschenschnaps zu nippen und schließlich nach einer halben Stunde zu Bett zu gehen. Nicht ohne vorher das Bettzeug vollständig umordnen zu müssen, das die jeder Belehrung unzugängliche Bedienerin immer nach ihrer Laune hinwarf. Irgendein Begleiter, irgendein Zuschauer für diese Tätigkeiten wäre Blumfeld sehr willkommen gewesen. Er hatte schon überlegt, ob er sich nicht einen kleinen Hund anschaffen solle. Ein solches Tier ist lustig und vor allem dankbar und treu. Ein Kollege von Blumfeld hat einen solchen Hund. Er schließt sich niemandem an, außer seinem Herrn. Und hat er ihn ein paar Augenblicke nicht gesehen, empfängt er ihn gleich mit großen Bellen, womit er offenbar seine Freude darüber ausdrücken will, seinen Herrn, diesen außerordentlichen Wohltäter, wiedergefunden zu haben. Allerdings hat ein Hund auch Nachteile. Selbst wenn er noch so reinlich gehalten wird, verunreinigt er das Zimmer. Das ist gar nicht zu vermeiden. Man kann ihn nicht jedes Mal, ehe man ihn ins Zimmer hineinnimmt, in heißem Wasser baden. Auch würde das seine Gesundheit nicht vertragen. Unreinlichkeit in seinem Zimmer aber verträgt wieder Blumfeld nicht. Die Reinheit seines Zimmers ist ihm etwas Unentbehrliches. Mehrmals in der Woche hat er mit der in diesem Punkte leider nicht sehr peinlichen Bedienerin Streit. Da sie schwerhörig ist, zieht er sie gewöhnlich am Arm zu jenen Stellen des Zimmers, wo er an der Reinlichkeit etwas auszusetzen hat. Durch diese Strenge hat er es erreicht, dass die Ordnung im Zimmer annähernd seinen Wünschen entspricht. Mit der Einführung eines Hundes würde er aber geradezu den bisher so sorgfältig abgewehrten Schmutz freiwillig in sein Zimmer leiten. Flöhe, die ständigen Begleiter der Hunde, würden sich einstellen. Waren aber einmal Flöhe da, dann war auch der Augenblick nicht mehr fern, an dem Blumfeld sein behagliches Zimmer dem Hund überlassen und ein anderes Zimmer suchen würde. Unreinlichkeit war aber nur ein Nachteil der Hunde. Hunde werden auch krank und Hundekrankheiten versteht doch eigentlich niemand. Dann hockt dieses Tier in einem Winkel oder hinkt herum, winselt, hüstelt, würgt an irgendeinem Schmerz. Man umwickelt es mit einer Decke, pfeift ihm etwas vor, schiebt ihm Milch hin, kurz pflegt es in der Hoffnung, dass es sich, wie es ja auch möglich ist, um ein vorübergehendes Leiden handelt. Indessen aber kann es eine ernsthafte, widerliche und ansteckende Krankheit sein. Und selbst wenn der Hund gesund bleibt, so wird er doch später einmal alt. Man hat sich nicht entschließen können, das treue Tier rechtzeitig wegzugeben. Und es kommt dann die Zeit, wo einen das eigene Alter aus den tränenden Hundeaugen anschaut. Dann muss man sich aber mit dem halbblinden, lungenschwachen, vor Fett fast unbeweglichen Tier quälen. Und damit die Freuden, die der Hund früher gemacht hat, teuer bezahlen. So gern Blumfeld einen Hund jetzt hätte, so will er doch lieber noch 30 Jahre allein die Treppe hinaufsteigen, statt später von einem solchen alten Hund belästigt zu werden, der noch lauter seufzend als er selbst sich neben ihm von Stufe zu Stufe hinaufschleppt. So wird also Blumfeld doch allein bleiben. Er hat nicht etwa die Gelüste einer alten Jungfer, die irgendein untergeordnetes lebendiges Wesen in ihrer Nähe haben will, das sie beschützen darf, mit dem sie zärtlich sein kann, welches sie immerfort bedienen will, so dass ihr also zu diesem Zweck eine Katze, ein Kanarienvogel oder selbst Goldfische genügen. Und kann es das nicht sein, so ist sie sogar mit Blumen vor dem Fenster zufrieden. Blumfeld dagegen will nur einen Begleiter haben, ein Tier, um das er sich nicht viel kümmern muss, dem ein gelegentlicher Fußtritt nicht schadet, das im Notfall auch auf der Gasse übernachten kann, das aber, wenn es Blumfeld danach verlangt, gleich mit Bellen, Springen, Händelecken zur Verfügung steht. Etwas derartiges will Blumfeld. Da er es aber, wie er einsieht, ohne allzu große Nachteile nicht haben kann, so verzichtet er darauf, kommt aber seiner gründlichen Natur entsprechend von Zeit zu Zeit, zum Beispiel an diesem Abend, wieder auf die gleichen Gedanken zurück. Als er oben vor seiner Zimmertür den Schlüssel aus der Tasche holt, fällt ihm ein Geräusch auf, das aus seinem Zimmer kommt. Ein eigentümliches, klapperndes Geräusch, sehr lebhaft, aber sehr regelmäßig. Da Blumfeld gerade an Hunde gedacht hat, erinnert es ihn an das Geräusch, das Pfoten hervorbringen, wenn sie abwechselnd auf den Boden schlagen. Aber Pfoten klappern nicht, es sind nicht Pfoten. Er schließt eilig die Tür auf und dreht das elektrische Licht auf. Auf diesen Augenblick war er nicht vorbereitet. Das ist ja Zauberei. Zwei kleine, weiße, blau gestreifte Zelluloidbälle springen auf dem Parkett nebeneinander auf und ab. Schlägt der eine auf den Boden, ist der andere in der Höhe. Und unermüdlich führen sie ihr Spiel aus. Einmal im Gymnasium hat Blumfeld bei einem bekannten elektrischen Experiment kleine Kügelchen ähnlich springen sehen. Diese aber sind verhältnismäßig große Bälle, springen im freien Zimmer und es wird kein elektrisches Experiment angestellt. Blumfeld bückt sich zu ihnen hinab, um sie genauer anzusehen. Es sind ohne Zweifel gewöhnliche Bälle. Sie enthalten wahrscheinlich in ihrem Innern noch einige kleinere Bälle und diese erzeugen das klappernde Geräusch. Blumfeld greift in die Luft, um festzustellen, ob sie nicht etwa an irgendwelchen Fäden hängen. Nein, sie bewegen sich ganz selbstständig. Schade, dass Blumfeld nicht ein kleines Kind ist. Zwei solche Bälle wären für ihn eine freudige Überraschung gewesen, während jetzt das Ganze einen mehr unangenehmen Eindruck auf ihn macht. Es ist doch nicht ganz wertlos, als ein unbeachteter Junggeselle nur im Geheimen zu leben. Jetzt hat irgendjemand, gleichgültig wer, dieses Geheimnis gelüftet und ihm diese zwei komischen Bälle hereingeschickt. Er will einen fassen, aber sie weichen vor ihm zurück und locken ihn im Zimmer hinter sich her. Es ist doch zu dumm, denkt er, so hinter den Bällen herzulaufen, bleibt stehen und sieht ihnen nach, wie sie, da die Verfolgung aufgegeben scheint, auch auf der gleichen Stelle bleiben. Ich werde sie aber doch zu fangen suchen, denkt er dann wieder und eilt zu ihnen. Sofort flüchten sie sich, aber Blumfeld drängt sie mit auseinandergestellten Beinen in eine Zimmerecke und vor dem Koffer, der dort steht, gelingt es ihm, einen Ball zu fangen. Ein Brief von weit weg, so bist du mir nah. Es ist ein kühler, kleiner Ball und dreht sich in seiner Hand, offenbar begierig zu entschlüpfen. Und auch der andere Ball, als sehe er die Not seines Kameraden, springt höher als früher und dehnt die Sprünge, bis er Blumfelds Hand berührt. Er schlägt gegen die Hand, schlägt in immer schnelleren Sprüngen, ändert die Angriffspunkte, springt dann, da er gegen die Hand, die den Ball ganz umschließt, nichts ausrichten kann, noch höher und will wahrscheinlich Blumfelds Gesicht erreichen. Blumfeld könnte auch diesen Ball fangen und beide irgendwo einsperren, aber es scheint ihm im Augenblick zu entwürdigend, solche Maßnahmen gegen zwei kleine Bälle zu ergreifen. Es ist doch auch ein Spaß, zwei solche Bälle zu besitzen. Auch werden sie bald genug müde werden, unter einen Schrank rollen und Ruhe geben. Trotz dieser Überlegung schleudert aber Blumfeld in einer Art Zorn den Ball zu Boden. Es ist ein Wunder, dass hierbei die schwache, fast durchsichtige Zelluloidhülle nicht zerbricht. Ohne Übergang nehmen die zwei Bälle ihre frühen, niedrigen, gegenseitig abgestimmten Sprünge wieder auf. Blumfeld entkleidet sich ruhig, ordnet die Kleider im Kasten. Er pflegt immer genau nachzusehen, ob die Bedienerin alles in Ordnung zurückgelassen hat. Ein- oder zweimal schaut er über die Schulter weg nach den Bällen, die unverfolgt jetzt sogar ihn zu verfolgen scheinen. Sie sind ihm nachgerückt und springen nun knapp hinter ihm. Blumfeld zieht den Schlafrock an und will zu der gegenüberliegenden Wand, um eine der Pfeifen zu holen, die dort in einem Gestell hängen. Unwillkürlich schlägt er, ehe er sich umdreht, mit einem Fuß nach hinten aus. Die Bälle aber verstehen es auszuweichen und werden nicht getroffen. Als er nun um die Pfeife geht, schließen sich ihm die Bälle gleich an. Er schlurft mit den Pantoffeln, macht unregelmäßige Schritte, aber doch folgt jedem Auftreten fast ohne Pause ein Aufschlag der Bälle. Sie halten mit ihm Schritt. Blumfeld dreht sich unerwartet um, um zu sehen, wie die Bälle das zustande bringen. Aber kaum hat er sich umgedreht, beschreiben die Bälle einen Halbkreis und sind schon wieder hinter ihm. Und das wiederholt sich, so oft er sich umdreht. Wie untergeordnete Begleiter suchen sie es zu vermeiden, vor Blumfeld sich aufzuhalten. Bis jetzt haben sie es scheinbar nur gewagt, um sich ihm vorzustellen. Jetzt aber haben sie bereits ihren Dienst angetreten. Bisher hat Blumfeld immer in allen Ausnahmsfällen, wo seine Kraft nicht hinreichte, um die Lage zu beherrschen, das Aushilfsmittel gewählt, so zu tun, als bemerke er nichts. Es hat geholfen und meistens die Lage wenigstens verbessert. Er verhält sich also auch jetzt so, steht vor dem Pfeifengestell, wählt mit aufgestülpten Lippen eine Pfeife, stopft sie besonders gründlich aus dem bereitgestellten Tabaksbeutel und lässt unbekümmert hinter sich die Bälle ihre Sprünge machen. Nur zum Tisch zu gehen zögert er. Den Gleichtakt der Sprünge und seine eigenen Schritte zu hören, schmerzt ihn fast. So steht er, stopft die Pfeife unnötig lange und prüft die Entfernung, die ihn vom Tische trennt. Endlich aber überwindet er seine Schwäche und legt die Strecke unter solchem Fußstampfen zurück, dass er die Bälle gar nicht hört. Als er sitzt, springen sie allerdings hinter seinem Sessel wieder vernehmlich wie früher. Über dem Tisch ist in Griffnähe an der Wand ein Brett angebracht, auf dem die Flasche mit dem Kirschenschnaps von kleinen Gläschen umgeben steht. Neben ihr liegt ein Stoß von Heften der französischen Zeitschrift. Gerade heute ist ein neues Heft gekommen und Blumfeld holt es herunter. Den Schnaps vergisst er ganz. Er hat selbst das Gefühl, als ob er heute nur aus Trost an seinen gewöhnlichen Beschäftigungen sich nicht hindern ließe. Auch ein wirkliches Bedürfnis zu lesen hat er nicht. Er schlägt das Heft, entgegen seiner sonstigen Gewohnheit, Blatt für Blatt sorgfältig zu wenden, an einer beliebigen Stelle auf und findet dort ein großes Bild. Er zwingt sich, es genauer anzusehen. Es stellt die Begegnung zwischen dem Kaiser von Russland und dem Präsidenten von Frankreich dar. Sie findet auf einem Schiff statt. Ringsherum bis in die Ferne sind noch viele andere Schiffe. Der Rauch ihrer Schornsteine verflüchtigt sich im hellen Himmel. Beide, der Kaiser und der Präsident, sind eben in langen Schritten einander entgegengeeilt und fassen einander gerade bei der Hand. Hinter dem Kaiser wie hinter dem Präsidenten stehen je zwei Herren. Gegenüber den freudigen Gesichtern des Kaisers und des Präsidenten sind die Gesichter der Begleiter sehr ernst. Die Blicke jeder Begleitgruppe vereinigen sich auf ihren Herrscher. Heftig.
wach.
Tiefer unten, der Vorgang spielt sich offenbar auf dem höchsten Deck des Schiffes ab, stehen vom Bildrand abgeschnitten lange Reihen salutierender Matrosen. Blumfeld betrachtet allmählich das Bild mit mehr Teilnahme, hält es dann ein wenig entfernt und sieht es so mit blinzelnden Augen an. Er hat immer viel Sinn für solche großartige Szenen gehabt. Dass die Hauptpersonen so unbefangen, herzlich und leichtsinnig einander die Hände drücken, findet er sehr wahrheitsgetreu. Und ebenso richtig ist es, dass die Begleiter, übrigens natürlich sehr hohe Herren, deren Namen unten verzeichnet sind, in ihrer Haltung den Ernst des historischen Augenblicks wahren. Und statt alles, was er benötigt, herunterzuholen, sitzt Blumfeld still und blickt in den noch immer nicht entzündeten Pfeifenkopf. Er ist auf der Lauer. Plötzlich, ganz unerwartet, weicht sein Erstarren und er dreht sich in einem Ruck mit dem Sessel um. Aber auch die Bälle sind entsprechend wachsam oder folgen gedankenlos dem sie beherrschenden Gesetz. Gleichzeitig mit Blumfelds Umdrehung verändern auch sie ihren Ort und verbergen sich hinter seinem Rücken. Nun sitzt Blumfeld mit dem Rücken zum Tisch, die kalte Pfeife in der Hand. Die Bälle springen jetzt unter dem Tisch und sind, da dort ein Teppich ist, nur wenig zu hören. Das ist ein großer Vorteil. Es gibt nur ganz schwache, dumpfe Geräusche. Man muss sehr aufmerken, um sie mit dem Gehör noch zu erfassen. Blumfeld allerdings ist sehr aufmerksam und hört sie genau. Aber das ist nur jetzt so. In einem Weilchen wird er sie wahrscheinlich gar nicht mehr hören. Dass sie sich auf Teppichen so wenig bemerkbar machen können, scheint Blumfeld eine große Schwäche der Bälle zu sein. Man muss ihnen nur einen oder noch besser zwei Teppiche unterschieben und sie sind fast machtlos. Allerdings nur für eine bestimmte Zeit. Und außerdem bedeutet schon ihr Dasein eine gewisse Macht. Jetzt könnte Blumfeld einen Hund gut brauchen. So ein junges, wildes Tier würde mit den Bällen bald fertig werden. Er stellt sich vor, wie dieser Hund mit den Pfoten nach ihnen hascht, wie er sie von ihrem Posten vertreibt, wie er sie kreuz und quer durchs Zimmer jagt und sie schließlich zwischen seine Zähne bekommt. Es ist leicht möglich, dass sich Blumfeld in nächster Zeit einen Hund anschafft. Vorläufig aber müssen die Bälle nur Blumfeld fürchten und er hat jetzt keine Lust, sie zu zerstören. Vielleicht fehlt es ihm auch nur an Entschlusskraft dazu. Er kommt abends müde aus der Arbeit und nun, wo er Ruhe nötig hat, wird ihm diese Überraschung bereitet. Er fühlt erst jetzt, wie müde er eigentlich ist. Zerstören wird er ja die Bälle gewiss, und zwar in allernächster Zeit. Aber vorläufig nicht und wahrscheinlich erst am nächsten Tag. Wenn man das Ganze unvoreingenommen ansieht, führen sich übrigens die Bälle genügend bescheiden auf. Sie könnten beispielsweise von Zeit zu Zeit vorspringen, sich zeigen und wieder an ihren Ort zurückkehren. Oder sie könnten höher springen, um an die Tischplatte zu schlagen und sich für die Dämpfung durch den Teppich so entschädigen. Aber das tun sie nicht. Sie wollen Blumfeld nicht unnötig reizen. Sie beschränken sich offenbar nur auf das unbedingt Notwendige. Allerdings genügt auch dieses Notwendige, um Blumfeld den Aufenthalt beim Tisch zu verleiden. Er sitzt erst ein paar Minuten dort und denkt schon daran, schlafen zu gehen. Einer der Beweggründe dafür ist auch der, dass er hier nicht rauchen kann, denn er hat die Zündhölzer auf das Nachttischchen gelegt. Er müsste also diese Zündhölzchen holen, wenn er aber einmal beim Nachttisch ist, ist es wohl besser, schon dort zu bleiben und sich niederzulegen. Er hat hierbei auch noch einen Hintergedanken. Er glaubt nämlich, dass die Bälle in ihrer blinden Sucht, sich immer hinter ihm zu halten, auf das Bett springen werden und dass er sie dort, wenn er sich dann niederlegt, mit oder ohne Willen zerdrücken wird. Den Einwand, dass etwa auch noch die Reste der Bälle springen könnten, lehnt er ab. Auch das Ungewöhnliche muss Grenzen haben. Ganze Bälle springen auch sonst, wenn auch nicht ununterbrochen. Bruchstücke von Bällen dagegen springen niemals und werden also auch hier nicht springen. Auf, ruft er durch diese Überlegung fast mutwillig gemacht und stampft wieder mit den Bällen hinter sich zum Bett. Seine Hoffnung scheint sich zu bestätigen. Wie er sich absichtlich ganz nahe ans Bett stellt, springt sofort ein Ball auf das Bett hinauf. Dagegen tritt das Unerwartete ein, dass der andere Ball sich unter das Bett begibt. An die Möglichkeit, dass die Bälle auch unter dem Bett springen könnten, hat Blumfeld gar nicht gedacht. Er ist über den einen Ball entrüstet, trotzdem er fühlt, wie ungerecht das ist, denn durch das Springen unter dem Bett erfüllt der Ball seine Aufgabe vielleicht noch besser als der Ball auf dem Bett. Nun kommt alles darauf an, für welchen Ort sich die Bälle entscheiden, denn dass sie lang getrennt arbeiten könnten, glaubt Blumfeld nicht. Und tatsächlich springt im nächsten Augenblick auch der untere Ball auf das Bett hinauf. Jetzt habe ich sie, denkt Blumfeld, heiß vor Freude und reißt den Schlafrock vom Leib, um sich ins Bett zu werfen. Aber gerade springt der gleiche Ball wieder unter das Bett. Übermäßig enttäuscht sinkt Blumfeld förmlich zusammen. Der Ball hat sich wahrscheinlich oben nur umgesehen und es hat ihm nicht gefallen. Und nun folgt ihm auch der andere und bleibt natürlich unten, denn unten ist es besser. Nun werde ich diese Trommler die ganze Nacht hier haben, denkt Blumfeld, beißt die Lippen zusammen und nickt mit dem Kopf. Er ist traurig, ohne eigentlich zu wissen, womit ihm die Bälle in der Nacht schaden könnten. Sein Schlaf ist ausgezeichnet, er wird das kleine Geräusch leicht überwinden. Um dessen ganz sicher zu sein, schiebt er ihnen entsprechend der gewonnenen Erfahrung zwei Teppiche unter. Es ist, als hätte er einen kleinen Hund, den er weich betten will. Und als wären auch die Bälle müde und schläfrig, sind auch ihre Sprünge niedriger und langsamer als früher. Wie Blumfeld vor dem Bett kniet und mit der Nachtlampe hinunterleuchtet, glaubt er manchmal, dass die Bälle auf den Teppichen für immer liegen bleiben werden. So schwach fallen sie. So langsam rollen sie ein Stückchen weit. Dann allerdings heben sie sich wieder pflichtgemäß. Es ist aber leicht möglich, dass Blumfeld, wenn er früh unter das Bett schaut, dort zwei stille, harmlose Kinderbälle finden wird. Aber sie scheinen die Sprünge nicht einmal bis zum Morgen aushalten zu können, denn schon als Blumfeld im Bett liegt, hört er sie gar nicht mehr. Er strengt sich an, etwas zu hören, lauscht aus dem Bett, vorgebeugt, kein Laut. So stark können die Teppiche nicht wirken. Die einzige Erklärung ist, dass die Bälle nicht mehr springen. Entweder können sie sich von den weichen Teppichen nicht genügend abstoßen und haben deshalb das Springen vorläufig aufgegeben. Oder aber, was das Wahrscheinlichere ist, sie werden niemals mehr springen. Blumfeld könnte aufstehen und nachschauen, wie es sich eigentlich verhält. Aber in seiner Zufriedenheit darüber, dass endlich Ruhe ist, bleibt er lieber liegen. Er will an die ruhig gewordenen Bälle nicht einmal mit den Blicken rühren. Sogar auf das Rauchen verzichtet er gern, dreht sich zur Seite und schläft gleich ein. Doch bleibt er nicht ungestört. Wie sonst immer ist sein Schlaf auch diesmal traumlos, aber sehr unruhig. Unzählige Male in der Nacht wird er durch die Täuschung aufgeschreckt, als ob jemand an die Tür klopfe. Er weiß auch bestimmt, dass niemand klopft. Wer wollte in der Nacht klopfen und an seine, eines einsamen Junggesellen, Tür? Obwohl er es aber bestimmt weiß, fährt er doch immer wieder auf und blickt einen Augenblick lang gespannt zur Türe, den Mund offen, die Augen aufgerissen und die Haarsträhnen schütteln sich auf seiner feuchten Stirn. Er macht Versuche zu zählen, wie oft er geweckt wird, aber besinnungslos von den ungeheuren Zahlen, die sich ergeben, fällt er wieder in den Schlaf zurück. Er glaubt zu wissen, woher das Klopfen stammt. Es wird nicht an der Tür ausgeführt, sondern ganz anderswo. Aber er kann sich in der Befangenheit des Schlafes nicht erinnern, worauf sich seine Vermutungen gründen. Er weiß nur, dass viele winzige, widerliche Schläge sich sammeln, ehe sie das große, starke Klopfen ergeben. Er würde alle Widerlichkeit der kleinen Schläge erdulden wollen, wenn er das Klopfen vermeiden könnte, aber es ist aus irgendeinem Grunde zu spät. Er kann hier nicht eingreifen, es ist versäumt. Er hat nicht einmal Worte, nur zum stummen Gähnen öffnet sich sein Mund, und wütend darüber schlägt er das Gesicht in die Kissen. So vergeht die Nacht.
Also nicht viel raus aus Hamburg. First we take Manhattan und dann ab nach Berlin. Da wo die Leute aus Heimweh hinziehen.
Am Morgen weckt ihn das Klopfen der Bedienerin. Mit einem Seufzer der Erlösung begrüßt er das sanfte Klopfen, über dessen Unhörbarkeit er sich immer beklagt hat, und will schon hereinrufen. Da hört er noch ein anderes, lebhaftes, zwar schwaches, aber förmlich kriegerisches Klopfen. Es sind die Bälle unter dem Bett. Sind sie aufgewacht? Haben sie im Gegensatz zu ihm über die Nacht neue Kräfte gesammelt? »Gleich«, ruft Blumfeld der Bedienerin zu, springt aus dem Bett, aber vorsichtigerweise so, dass er die Bälle im Rücken behält, wirft sich immer den Rücken ihnen zugekehrt auf den Boden, blickt mit verdrehtem Kopf zu den Bällen und möchte fast fluchen. Wie Kinder, die in der Nacht die lästigen Decken von sich schieben, haben die Bälle wahrscheinlich durch kleine, während der ganzen Nacht fortgesetzte Zuckungen die Teppiche so weit unter dem Bett hervorgeschoben, dass sie selbst wieder das freie Parkett unter sich haben und Lärm machen können. »Zurück auf die Teppiche«, sagt Blumfeld mit bösem Gesicht. Und erst als die Bälle dank der Teppiche wieder still geworden sind, ruft er die Bedienerin herein. Während diese, ein fettes, stumpfsinniges, immer steif aufrecht gehendes Weib, das Frühstück auf den Tisch stellt und die paar Handreichungen macht, die nötig sind, steht Blumfeld unbeweglich im Schlafrock bei seinem Bett, um die Bälle unten festzuhalten. Er folgt der Bedienerin mit den Blicken, um festzustellen, ob sie etwas merkt. Bei ihrer Schwerhörigkeit ist das sehr unwahrscheinlich, und Blumfeld schreibt es seiner durch den schlechten Schlaf erzeugten Überreiztheit zu, wenn er zu sehen glaubt, dass die Bedienerin doch hier und da stockt, sich an irgendeinem Möbel festhält und mit hochgezogenen Brauen horcht. Er wäre glücklich, wenn er die Bedienerin dazu bringen könnte, ihre Arbeit ein wenig zu beschleunigen, aber sie ist fast langsamer als sonst. Umständlich belädt sie sich mit Blumfelds Kleidern und Stiefeln und zieht damit auf den Gang. Lange bleibt sie weg. Eintönig und ganz vereinzelt klingen die Schläge herüber, mit denen sie draußen die Kleider bearbeitet. Und während dieser ganzen Zeit muss Blumfeld auf dem Bett ausharren, darf sich nicht rühren, wenn er nicht die Bälle hinter sich herziehen will, muss den Kaffee, den er so gern möglichst warm trinkt, auskühlen lassen und kann nichts anderes tun, als den herabgelassenen Fenstervorhang anstarren, hinter dem der Tag trübe herandämmert. Endlich ist die Bedienerin fertig, wünscht einen guten Morgen und will schon gehen. Aber ehe sie sich endgültig entfernt, bleibt sie noch bei der Tür stehen, bewegt ein wenig die Lippen und sieht Blumfeld mit langem Blicke an. Blumfeld will sie schon zur Rede stellen, da geht sie schließlich. Am liebsten möchte Blumfeld die Tür aufreißen und ihr nachschreien, was für ein dummes, altes, stumpfsinniges Weib sie ist. Als er aber darüber nachdenkt, was er gegen sie eigentlich einzuwenden hat, findet er nur den Widersinn, dass sie zweifellos nichts bemerkt hat und sich doch den Anschein geben wollte, als hätte sie etwas bemerkt. Wie verwirrt seine Gedanken sind. Und das nur von einer schlecht durchschlafenen Nacht. Für den schlechten Schlaf findet er eine kleine Erklärung darin, dass er gestern Abend von seinen Gewohnheiten abgewichen ist, nicht geraucht und nicht Schnaps getrunken hat. Wenn ich einmal, und das ist das Endergebnis seines Nachdenkens, nicht rauche und nicht Schnaps trinke, schlafe ich schlecht. Er wird von jetzt ab mehr auf sein Wohlbefinden achten, und beginnt damit, dass er aus seiner Hausapotheke, die über dem Nachttischchen hängt, Watte nimmt und zwei Wattekügelchen sich in die Ohren stopft. Dann steht er auf und macht einen Probeschritt. Die Bälle folgen zwar, aber er hört sie fast nicht. Doch ein Nachschub von Watte macht sie ganz unhörbar. Blumfeld führt noch einige Schritte aus. Es geht ohne besondere Unannehmlichkeit. Jeder ist für sich, Blumfeld wie die Bälle. Sie sind zwar aneinander gebunden, aber sie stören einander nicht.
Auf dass die anderen aufhören.
Nur als Blumfeld sich einmal rascher umwendet und ein Ball die Gegenbewegung nicht rasch genug machen kann, stößt Blumfeld mit dem Knie an ihn. Es ist der einzige Zwischenfall. Im Übrigen trinkt Blumfeld ruhig den Kaffee. Er hat Hunger, als hätte er in dieser Nacht nicht geschlafen, sondern einen langen Weg gemacht. Wäscht sich mit kaltem, ungemein erfrischendem Wasser und kleidet sich an. Bisher hat er die Vorhänge nicht hochgezogen, sondern ist aus Vorsicht lieber im Halbdunkel geblieben. Für die Bälle braucht er keine fremden Augen. Aber als er jetzt zum Weggehen bereit ist, muss er die Bälle für den Fall, dass sie es wagen sollten, er glaubt es nicht, ihm auch auf die Gasse zu folgen, irgendwie versorgen.
Als Lügner gefiel ich dir besser, gefiel ich dir.
Er hat dafür einen guten Einfall. Er öffnet den großen Kleiderkasten und stellt sich mit dem Rücken gegen ihn. Als hätten die Bälle eine Ahnung dessen, was beabsichtigt wird, hüten sie sich vor dem Inneren des Kastens. Jedes Plätzchen, das zwischen Blumfeld und dem Kasten bleibt, nützen sie aus, springen, wenn es nicht anders geht, für einen Augenblick in den Kasten, flüchten sich aber vor dem Dunkel gleich wieder hinaus. Über die Kante weiter in den Kasten sind sie gar nicht zu bringen. Lieber verletzen sie ihre Pflicht und halten sich fast zur Seite Blumfelds. Aber ihre kleinen Listen sollen ihnen nichts helfen, denn jetzt steigt Blumfeld selbst rücklings in den Kasten und nun müssen sie allerdings folgen. Damit ist aber auch über sie entschieden, denn auf dem Kastenboden liegen verschiedene kleinere Gegenstände wie Stiefel, Schachteln, kleine Koffer, die alle zwar, jetzt bedauert es Blumfeld, wohlgeordnet sind, aber doch die Bälle sehr behindern. Und als nun Blumfeld, der inzwischen die Tür des Kastens fest zugezogen hat, mit einem großen Sprung, wie er ihn schon seit Jahren nicht ausgeführt hat, den Kasten verlässt, die Tür zudrückt und den Schlüssel umdreht, sind die Bälle eingesperrt. Das ist also gelungen, denkt Blumfeld und wischt sich den Schweiß vom Gesicht. Wie die Bälle in dem Kasten lärmen, es macht den Eindruck, als wären sie verzweifelt. Blumfeld dagegen ist sehr zufrieden. Er verlässt das Zimmer und schon der öde Korridor wirkt wohltuend auf ihn ein. Er befreit die Ohren von der Watte und die vielen Geräusche des erwachenden Hauses entzücken ihn. Menschen sieht man nur wenig, es ist noch sehr früh. Unten im Flur, vor der niedrigen Tür, durch die man in die Kellerwohnung der Bedienerin kommt, steht ihr kleiner 10-jähriger Junge. Ein Ebenbild seiner Mutter. Keine Hässlichkeit der Alten ist in diesem Kindergesicht vergessen worden. Krummbeinig, die Hände in den Hosentaschen, steht er dort und faucht, weil er schon jetzt einen Kropf hat und nur schwer Atem holen kann. Während aber Blumfeld sonst, wenn ihm der Junge in den Weg kommt, einen eiligeren Schritt einschlägt, um sich dieses Schauspiel möglichst zu ersparen, möchte er heute bei ihm fast stehen bleiben wollen. Wenn der Junge auch von diesem Weib in die Welt gesetzt ist und alle Zeichen seines Ursprungs trägt, so ist er vorläufig doch ein Kind. In diesem unförmigen Kopf sind doch Kindergedanken. Wenn man ihn verständig ansprechen und etwas fragen wird, so wird er wahrscheinlich mit heller Stimme unschuldig und ehrerbietig antworten und man wird nach einiger Überwindung auch diese Wangen streicheln können. So denkt Blumfeld, geht aber doch vorüber. Auf der Gasse merkt er, dass das Wetter freundlicher ist, als er in seinem Zimmer gedacht hat. Die Morgennebel teilen sich und stellen blauen, von kräftigem Wind gefegten Himmels erscheinen. Blumfeld verdankt es den Bällen, dass er viel früher aus seinem Zimmer herausgekommen ist als sonst. Sogar die Zeitung hat er ungelesen auf dem Tisch vergessen. Jedenfalls hat er dadurch viel Zeit gewonnen und kann jetzt langsam gehen. Es ist merkwürdig, wie wenig Sorge ihm die Bälle machen, seitdem er sie von sich getrennt hat. Solange sie hinter ihm her waren, konnte man sie für etwas zu ihm Gehöriges halten, für etwas, das bei Beurteilung seiner Person irgendwie mit herangezogen werden musste. Jetzt dagegen waren sie nur ein Spielzeug zu Hause im Kasten.
Von Eltern und Menschen, die in Luftschutzbunkern wohnen, in denen du sonst nichts vermisst, außer dir selbst und sobald du dich fragst.
Und es fällt hierbei Blumfeld ein, dass er die Bälle vielleicht am besten dadurch unschädlich machen könnte, dass er sie ihrer eigentlichen Bestimmung zuführt. Dort im Flur steht noch der Junge. Blumfeld wird ihm die Bälle schenken. Und zwar nicht etwa borgen, sondern ausdrücklich schenken, was gewiss gleichbedeutend ist mit dem Befehl zu ihrer Vernichtung. Und selbst wenn sie heil bleiben sollten, so werden sie doch in den Händen des Jungen noch weniger bedeuten als im Kasten. Das ganze Haus wird sehen, wie der Junge mit ihnen spielt. Andere Kinder werden sich anschließen. Die allgemeine Meinung, dass es sich hier um Spielbälle und nicht etwa um Lebensbegleiter Blumfelds handelt, wird unerschütterlich und unwiderstehlich werden.
Linguisten, Lehrkörper und Theisten haben sich hoffentlich totgelacht und nicht bloß wie sonst ins Fäustchen gemacht.
Blumfeld läuft ins Haus zurück. Gerade ist der Junge die Kellertreppe hinuntergestiegen und will unten die Tür öffnen. Blumfeld muss den Jungen also rufen und seinen Namen aussprechen, der lächerlich ist wie alles, was mit dem Jungen in Verbindung gebracht wird.
»Alfred, Alfred«, ruft er.
Der Junge zögert lange.
»Also komm doch«,
ruft Blumfeld.
»Ich gebe dir etwas.«
Die kleinen zwei Mädchen des Hausmeisters sind aus der gegenüberliegenden Tür herausgekommen und stellen sich neugierig rechts und links von Blumfeld auf. Sie fassen viel schneller auf als der Junge und verstehen nicht, warum er nicht gleich kommt. Sie winken ihm, lassen dabei Blumfeld nicht aus den Augen, können aber nicht ergründen, was für ein Geschenk Alfred erwartet. Die Neugierde plagt sie und sie hüpfen von einem Fuß auf den anderen. Blumfeld lacht sowohl über sie als über den Jungen. Dieser scheint sich endlich alles zurechtgelegt zu haben und steigt steif und schwerfällig die Treppe hinauf. Nicht einmal im Gang verleugnet er seine Mutter, die übrigens unten in der Kellertür erscheint. Blumfeld schreit überlaut, damit ihn auch die Bedienerin versteht und die Ausführung seines Auftrags, falls es nötig sein sollte, überwacht.
»Ich habe oben«, sagt Blumfeld, »in meinem Zimmer zwei schöne Bälle. Willst du sie haben?«
Der Junge verzieht bloß den Mund. Er weiß nicht, wie er sich verhalten soll. Er dreht sich um und sieht fragend zu seiner Mutter hinunter. Die Mädchen aber fangen gleich an, um Blumfeld herumzuspringen und bitten um die Bälle.
»Ihr werdet auch mit ihnen spielen dürfen«, sagt Blumfeld zu ihnen,
wartet aber auf die Antwort des Jungen. Er könnte die Bälle gleich den Mädchen schenken, aber sie scheinen ihm zu leichtsinnig und er hat jetzt mehr Vertrauen zu dem Jungen. Dieser hat sich inzwischen bei seiner Mutter, ohne dass Worte gewechselt worden wären, Rat geholt und nickt auf eine neuerliche Frage Blumfelds zustimmend.
»Dann gib acht«,
sagte Blumfeld, der gern übersieht, dass er hier für sein Geschenk keinen Dank bekommen wird.
»Den Schlüssel zu meinem Zimmer hat deine Mutter. Den musst du dir von ihr aus borgen. Hier gebe ich dir den Schlüssel von meinem Kleiderkasten und in diesem Kleiderkasten sind die Bälle. Sperr den Kasten und das Zimmer wieder vorsichtig zu. Mit den Bällen aber kannst du machen, was du willst und musst sie nicht wieder zurückbringen. Hast du mich verstanden?«
Der Junge hat aber leider nicht verstanden. Blumfeld hat diesem grenzenlos begriffsstutzigen Wesen alles besonders klar machen wollen, hat aber gerade infolge dieser Absicht alles zu oft wiederholt, zu oft abwechselnd von Schlüsseln, Zimmer und Kasten gesprochen, und der Junge starrt ihn infolgedessen nicht wie seinen Wohltäter, sondern wie einen Versucher an. Die Mädchen allerdings haben gleich alles begriffen, drängen sich an Blumfeld und strecken die Hände nach dem Schlüssel aus.
Es gibt welche, da will ein Stein sein, und er geht durch die Stadt, bis die Sonne...
»Wartet doch«,
sagt Blumfeld und ärgert sich schon über alle. Auch vergeht die Zeit und er kann sich nicht mehr lange aufhalten. Wenn doch die Bedienerin endlich sagen wollte, dass sie ihn verstanden hat und alles richtig für den Jungen besorgen wird. Stattdessen steht sie aber noch immer unten an der Tür, lächelt geziert wie verschämte Schwerhörige und glaubt vielleicht, dass Blumfeld oben über ihren Jungen in plötzliches Entzücken geraten sei und ihm das kleine Einmaleins abhöre. Blumfeld wieder, kann aber doch nicht die Kellertreppe hinuntersteigen und der Bedienerin seine Bitte ins Ohr schreien, ihr Junge möge ihn doch um Gottes Barmherzigkeit willen von den Bällen befreien. Er hat sich schon genug bezwungen, wenn er den Schlüssel zu seinem Kleiderkasten für einen ganzen Tag dieser Familie anvertrauen will. Nicht um sich zu schonen, reicht er hier den Schlüssel dem Jungen, statt ihn selbst hinaufzuführen und ihm dort die Bälle zu übergeben. Aber er kann doch nicht oben die Bälle zuerst wegschenken und sie dann, wie es voraussichtlich geschehen müsste, dem Jungen gleich wieder nehmen, indem er sie als Gefolge hinter sich herzieht. »Du verstehst mich also noch immer nicht?« fragt Blumfeld fast wehmütig, nachdem er zu einer neuen Erklärung angesetzt, sie aber unter dem leeren Blick des Jungen gleich wieder abgebrochen hat. Ein solcher leerer Blick macht einen wehrlos. Er könnte einen dazu verführen, mehr zu sagen, als man will, nur damit man diese Leere mit Verstand erfülle. »Wir werden ihm die Bälle holen«, rufen da die Mädchen. Sie sind schlau, sie haben erkannt, dass sie die Bälle nur durch irgendeine Vermittlung des Jungen erhalten können, dass sie aber auch noch diese Vermittlung selbst bewerkstelligen müssen. Aus dem Zimmer des Hausmeisters schlägt eine Uhr und mahnt Blumfeld zur Eile. »Dann nehmt also den Schlüssel«, sagt Blumfeld, und der Schlüssel wird ihm mehr aus der Hand gezogen, als dass er ihn hergibt. Die Sicherheit, mit der er den Schlüssel dem Jungen gegeben hätte, wäre unvergleichlich größer gewesen. »Den Schlüssel zum Zimmer holt unten von der Frau«, sagt Blumfeld noch, »und wenn ihr mit den Bällen zurückkommt, müsst ihr beide Schlüssel der Frau geben.« »Ja, ja«, rufen die Mädchen und laufen die Treppe hinunter. Sie wissen alles, durchaus alles, und als sei Blumfeld von der Begriffsstutzigkeit des Jungen angesteckt, versteht er jetzt selbst nicht, wie sie seinen Erklärungen alles so schnell hatten entnehmen können. Nun zerren sie schon unten am Rock der Bedienerin, aber Blumfeld kann, so verlockend es wäre, nicht länger zusehen, wie sie ihre Aufgabe ausführen werden. Und zwar nicht nur, weil es schon spät ist, sondern auch deshalb, weil er nicht zugegen sein will, wenn die Bälle ins Freie kommen. Er will sogar schon einige Gassen weit entfernt sein, wenn die Mädchen oben erst die Türe seines Zimmers öffnen. Er weiß ja gar nicht, wessen er sich von den Bällen noch versehen kann. Und so tritt er zum zweiten Mal an diesem Morgen ins Freie. Er hat noch gesehen, wie die Bedienerin sich gegen die Mädchen förmlich wehrt und der Junge die krummen Beine rührt, um der Mutter zu Hilfe zu kommen. Blumfeld begreift es nicht, warum solche Menschen wie die Bedienerin auf der Welt gedeihen und sich fortpflanzen. Während des Weges in die Wäschefabrik, in der Blumfeld angestellt ist, bekommen die Gedanken an die Arbeit allmählich über alles andere die Oberhand. Er beschleunigt seine Schritte und trotz der Verzögerung, die der Junge verschuldet hat, ist er der Erste in seinem Büro. Dieses Büro ist ein mit Glas verschalter Raum, es enthält einen Schreibtisch für Blumfeld und zwei Stehpulte für die Blumfeld untergeordneten Praktikanten. Obwohl diese Stehpulte so klein und schmal sind, als seien sie für Schulkinder bestimmt, ist es doch in diesem Büro sehr eng. Und die Praktikanten dürfen sich nicht setzen, weil dann für Blumfelds Sessel kein Platz mehr wäre. So stehen sie den ganzen Tag an ihre Pulte gedrückt. Das ist für sie gewiss sehr unbequem, es wird aber dadurch auch Blumfeld erschwert, sie zu beobachten.
Der Sonne entgegen.
Oft drängen sie sich eifrig an das Pult, aber nicht etwa um zu arbeiten, sondern um miteinander zu flüstern oder gar einzunicken. Blumfeld hat viel Ärger mit ihnen, sie unterstützen ihn bei weitem nicht genügend in der riesenhaften Arbeit, die ihm auferlegt ist. Diese Arbeit besteht darin, dass er den gesamten Waren- und Geldverkehr mit den Heimarbeiterinnen besorgt, welche von der Fabrik für die Herstellung gewisser feinerer Waren beschäftigt werden. Um die Größe dieser Arbeit beurteilen zu können, muss man einen näheren Einblick in die ganzen Verhältnisse haben. Diesen Einblick aber hat, seitdem der unmittelbare Vorgesetzte Blumfelds vor einigen Jahren gestorben ist, niemand mehr. Deshalb kann auch Blumfeld niemandem die Berechtigung zu einem Urteil über seine Arbeit zugestehen. Der Fabrikant Herr Ottomar zum Beispiel unterschätzt Blumfelds Arbeit offensichtlich. Er erkennt natürlich die Verdienste an, die sich Blumfeld in der Fabrik im Laufe der 20 Jahre erworben hat. Und er erkennt sie an, nicht nur weil er muss, sondern auch, weil er Blumfeld als treuen, vertrauenswürdigen Menschen achtet. Aber seine Arbeit unterschätzt er doch. Er glaubt nämlich, sie könne einfacher und deshalb in jeder Hinsicht vorteilhafter eingerichtet werden, als sie Blumfeld betreibt. Man sagt, und es ist wohl nicht unglaubwürdig, dass Ottomar nur deshalb sich so selten in der Abteilung Blumfelds zeige, um sich den Ärger zu ersparen, den ihm der Anblick der Arbeitsmethoden Blumfelds verursacht. So verkannt zu werden, ist für Blumfeld gewiss traurig, aber es gibt keine Abhilfe, denn er kann doch Ottomar nicht zwingen, etwa einen Monat ununterbrochen in Blumfelds Abteilung zu bleiben, die vielfachen Arten der hier zu bewältigenden Arbeiten zu studieren, seine eigenen angeblich besseren Methoden anzuwenden und sich durch den Zusammenbruch der Abteilung, den das notwendig zur Folge hätte, von Blumfelds Recht überzeugen zu lassen. Deshalb also versieht Blumfeld seine Arbeit unbeirrt wie vorher. Er schrickt ein wenig, wenn nach langer Zeit einmal Ottomar erscheint, macht dann im Pflichtgefühl des Untergeordneten doch einen schwachen Versuch, Ottomar diese oder jene Einrichtung zu erklären, worauf dieser stumm nickend mit gesenkten Augen weitergeht und leidet im Übrigen weniger unter dieser Verkennung als unter dem Gedanken daran, dass, wenn er einmal von seinem Posten wird abtreten müssen, die sofortige Folge dessen ein großes, von niemandem aufzulösendes Durcheinander sein wird, denn er kennt niemanden in der Fabrik, der ihn ersetzen und seinen Posten in der Weise übernehmen könnte, dass für den Betrieb durch Monate hindurch auch nur die schwersten Stockungen vermieden würden. Wenn der Chef jemanden unterschätzt, so suchen ihn darin natürlich die Angestellten womöglich noch zu übertreffen. Es unterschätzt daher jeder Blumfelds Arbeit. Niemand hält es für notwendig, zu seiner Ausbildung eine Zeit lang in Blumfelds Abteilung zu arbeiten. Und wenn neue Angestellte aufgenommen werden, wird niemand aus eigenem Antrieb Blumfeld zugeteilt. Infolgedessen fehlt es für die Abteilung Blumfelds an Nachwuchs. Es waren Wochen des härtesten Kampfes, als Blumfeld, der bis dahin in der Abteilung ganz allein, nur von einem Diener unterstützt, alles besorgt hatte, die Beistellung eines Praktikanten forderte. Fast jeden Tag erschien Blumfeld im Büro Ottomars und erklärte ihm in ruhiger und ausführlicher Weise, warum ein Praktikant in dieser Abteilung notwendig sei. Er sei nicht etwa deshalb notwendig, weil Blumfeld sich schonen wolle. Blumfeld wolle sich nicht schonen, er arbeite seinen überreichlichen Teil und gedenke damit nicht aufzuhören. Aber Herr Ottomar möge nur überlegen, wie sich das Geschäft im Laufe der Zeit entwickelt habe. Alle Abteilungen seien entsprechend vergrößert worden, nur Blumfelds Abteilung werde immer vergessen. Und wie sei gerade dort die Arbeit angewachsen?
Nie hast du dich wem anvertraut, dich nie zu jemandem bekannt.
Als Blumfeld eintrat, an diese Zeiten könne sich Herr Ottomar gewiss nicht mehr erinnern, hatte man dort mit etwa 10 Näherinnen zu tun. Heute schwankt ihre Zahl zwischen 50 und 60. Eine solche Arbeit verlangt Kräfte. Blumfeld könne dafür bürgen, dass er sich vollständig für die Arbeit verbrauche. Dafür aber, dass er sie vollständig bewältigen werde, könne er von jetzt ab nicht mehr bürgen. Nun lehnte ja Herr Ottomar niemals Blumfelds Ansuchen geradezu ab. Das konnte er einem alten Beamten gegenüber nicht tun. Aber die Art, wie er kaum zuhörte, über den bittenden Blumfeld hinweg mit anderen Leuten sprach, halbe Zusagen machte, in einigen Tagen alles wieder vergessen hatte, diese Art war recht beleidigend. Nicht eigentlich für Blumfeld. Blumfeld ist kein Phantast. So schön Ehre und Anerkennung ist, Blumfeld kann sie entbehren. Er wird trotz allem auf seiner Stelle ausharren, solange es irgendwie geht. Jedenfalls ist er im Recht. Und Recht muss sich schließlich, wenn es auch manchmal lange dauert, Anerkennung verschaffen. So hat ja auch tatsächlich Blumfeld sogar 2 Praktikanten schließlich bekommen. Was für Praktikanten allerdings. Man hätte glauben können, Ottomar habe eingesehen, er könne seine Missachtung der Abteilung noch deutlicher als durch Verweigerung von Praktikanten, durch Gewährung dieser Praktikanten zeigen. Es war sogar möglich, dass Ottomar nur deshalb Blumfeld so lange vertröstet hatte, weil er 2 solche Praktikanten gesucht und sie, was begreiflich war, so lange nicht hatte finden können. Und beklagen konnte sich jetzt Blumfeld nicht, die Antwort war ja vorauszusehen, er hatte doch zwei Praktikanten bekommen, während er nur einen verlangt hatte. So geschickt war alles von Ottomar eingeleitet. Natürlich beklagte sich Blumfeld doch, aber nur weil ihn förmlich seine Notlage dazu drängte, nicht weil er jetzt noch Abhilfe erhoffte. Er beklagte sich auch nicht nachdrücklich, sondern nur nebenbei, wenn sich eine passende Gelegenheit ergab. Trotzdem verbreitete sich bald unter den übelwollenden Kollegen das Gerücht, jemand habe Ottomar gefragt, ob es denn möglich sei, dass sich Blumfeld, der doch jetzt eine so außerordentliche Beihilfe bekommen habe, noch immer beklage. Darauf habe Ottomar geantwortet, es sei richtig, Blumfeld beklage sich noch immer, aber mit Recht. Er, Ottomar, habe es endlich eingesehen und er beabsichtige Blumfeld nach und nach für jede Näherin einen Praktikanten, also im Ganzen etwa 60, zuzuteilen. Sollten aber diese noch nicht genügen, werde er noch mehr hinschicken und er werde damit nicht früher aufhören, bis das Tollhaus vollkommen sei, welches in der Abteilung Blumfelds schon seit Jahren sich entwickle.
Kein Einzelfall im Mittelpunkt.
Nun war allerdings in dieser Bemerkung die Redeweise Ottomars gut nachgeahmt, er selbst aber, daran zweifelte Blumfeld nicht, war weit davon entfernt, sich jemals auch nur in ähnlicher Weise über Blumfeld zu äußern. Das Ganze war eine Erfindung der Faulenzer aus den Büros im ersten Stock. Blumfeld ging darüber hinweg. Hätte er nur auch über das Vorhandensein der Praktikanten so ruhig hinweggehen können. Die standen aber da und waren nicht mehr wegzubringen. Blasse, schwache Kinder. Nach ihren Dokumenten sollten sie das schulfreie Alter schon erreicht haben. In Wirklichkeit konnte man es aber nicht glauben. Ja, man hätte sie noch einmal einem Lehrer anvertrauen wollen, so deutlich gehörten sie noch an die Hand der Mutter. Sie konnten sich noch nicht vernünftig bewegen, langes Stehen ermüdete sie besonders in der ersten Zeit ungemein. Ließ man sie unbeobachtet, so knickten sie in ihrer Schwäche gleich ein, standen schief und gebückt in einem Winkel. Blumfeld suchte ihnen begreiflich zu machen, dass sie sich für das ganze Leben zu Krüppeln machen würden, wenn sie immer der Bequemlichkeit so nachgäben. Den Praktikanten eine kleine Bewegung aufzutragen war gewagt. Einmal hatte einer etwas nur ein paar Schritte weit bringen sollen, war übereifrig hingelaufen und hatte sich am Pult das Knie wund geschlagen. Das Zimmer war voll Näherinnen gewesen, die Pulte voll Ware, aber Blumfeld hatte alles vernachlässigen, den weinenden Praktikanten ins Büro führen und ihm dort einen kleinen Verband machen müssen. Aber auch dieser Eifer der Praktikanten war nur äußerlich. Wie richtige Kinder wollten sie sich manchmal auszeichnen, aber noch viel öfters, oder vielmehr fast immer, wollten sie die Aufmerksamkeit des Vorgesetzten nur täuschen und ihn betrügen. Zur Zeit der größten Arbeit war Blumfeld einmal schweißtriefend an ihnen vorübergejagt und hatte bemerkt, wie sie zwischen Warenballen versteckt Marken tauschten. Er hätte mit den Fäusten auf ihre Köpfe niederfahren wollen, für ein solches Verhalten wäre es die einzig mögliche Strafe gewesen. Aber es waren Kinder. Blumfeld konnte doch nicht Kinder totschlagen.
Mit Haut und Haaren, aus Fleisch und Blut.
Und so quälte er sich mit ihnen weiter. Ursprünglich hatte er sich vorgestellt, dass die Praktikanten ihn in den unmittelbaren Handreichungen unterstützen würden, welche zur Zeit der Warenverteilung so viel Anstrengung und Wachsamkeit erforderten. Er hatte gedacht, er würde etwa in der Mitte hinter dem Pult stehen, immer die Übersicht über alles behalten und die Eintragungen besorgen, während die Praktikanten nach seinem Befehl hin und her laufen und alles verteilen würden. Er hatte sich vorgestellt, dass seine Beaufsichtigung, die so scharf sie war, für ein solches Gedränge nicht genügen konnte, durch die Aufmerksamkeit der Praktikanten ergänzt werden würde und dass diese Praktikanten allmählich Erfahrungen sammeln, nicht in jeder Einzelheit auf seine Befehle angewiesen bleiben und endlich selbst lernen würden, die Näherinnen, was Warenbedarf und Vertrauenswürdigkeit anlangt, voneinander zu unterscheiden. An diesen Praktikanten gemessen waren es ganz leere Hoffnungen gewesen. Blumfeld sah bald ein, dass er sie überhaupt mit den Näherinnen nicht reden lassen durfte. Zu manchen Näherinnen waren sie nämlich von allem Anfang gar nicht gegangen, weil sie Abneigung oder Angst vor ihnen gehabt hatten. Andern dagegen, für welche sie Vorliebe hatten, waren sie oft bis zur Tür entgegengelaufen. Diesen brachten sie, was sie nur wünschten, drückten es ihnen, auch wenn die Näherinnen zur Empfangnahme berechtigt waren, mit einer Art Heimlichkeit in die Hände, sammelten in einem leeren Regal für diese Bevorzugten verschiedene Abschnitzel, wertlose Reste, aber doch auch noch brauchbare Kleinigkeiten, winkten ihnen damit hinter dem Rücken Blumfelds glückselig schon von weitem zu und bekamen dafür Bonbons in den Mund gesteckt. Blumfeld machte diesem Unwesen allerdings bald ein Ende und trieb sie, wenn die Näherinnen kamen, in den Verschlag. Aber noch lange hielten sie das für eine große Ungerechtigkeit, trotzten, zerbrachen mutwillig die Federn und klopften manchmal, ohne dass sie allerdings den Kopf zu heben wagten, laut an die Glasscheiben, um die Näherinnen auf die schlechte Behandlung aufmerksam zu machen, die sie ihrer Meinung nach von Blumfeld zu erleiden hatten.
Es ist so still.
Das Unrecht, das sie selbst begehen, das können sie nicht begreifen. So kommen sie zum Beispiel fast immer zu spät ins Büro. Blumfeld, ihr Vorgesetzter, der es von frühester Jugend an für selbstverständlich gehalten hat, dass man wenigstens eine halbe Stunde vor Bürobeginn erscheint, nicht Streberei, nicht übertriebenes Pflichtbewusstsein, nur ein gewisses Gefühl für Anstand veranlasst ihn dazu. Blumfeld muss auf seine Praktikanten meist länger als eine Stunde warten. Die Frühstückssemmel kauend steht er gewöhnlich hinter dem Pult im Saal und führt die Rechnungsabschlüsse in den kleinen Büchern der Näherinnen durch. Bald vertieft er sich in die Arbeit und denkt an nichts anderes.
Kein Einzelfall.
Da wird er plötzlich so erschreckt, dass ihm noch ein Weilchen danach die Feder in den Händen zittert. Der eine Praktikant ist hereingestürmt, es ist, als wolle er umfallen. Mit einer Hand hält er sich irgendwo fest, mit der anderen drückt er die schwer atmende Brust. Aber das Ganze bedeutet nichts weiter, als dass er wegen seines zu spät Kommens eine Entschuldigung vorbringt, die so lächerlich ist, dass sie Blumfeld absichtlich überhört. Denn täte er es nicht, müsste er den Jungen verdienterweise prügeln. So aber sieht er ihn nur ein Weilchen an, zeigt dann mit ausgestreckter Hand auf den Verschlag und wendet sich wieder seiner Arbeit zu. Nun dürfte man doch erwarten, dass der Praktikant die Güte des Vorgesetzten einsieht und zu seinem Standort eilt. Nein, er eilt nicht, er tänzelt, er geht auf den Fußspitzen, jetzt Fuß vor Fuß. Will er seinen Vorgesetzten verlachen? Auch das nicht. Es ist nur wieder diese Mischung von Furcht und Selbstzufriedenheit, gegen die man wehrlos ist.
Ein Winterlicht.
Wie wäre es denn sonst zu erklären, dass Blumfeld heute, wo er doch selbst ungewöhnlich spät ins Büro gekommen ist, jetzt nach langem Warten, zum Nachprüfen der Büchlein hat er keine Lust, durch die Staubwolken, die der unvernünftige Diener vor ihm mit dem Besen in die Höhe treibt, auf der Gasse die beiden Praktikanten erblickt, wie sie friedlich daherkommen. Sie halten sich fest umschlungen und scheinen einander wichtige Dinge zu erzählen, die aber gewiss mit dem Geschäft höchstens in einem unerlaubten Zusammenhang stehen. Je näher sie der Glastür kommen, desto mehr verlangsamen sie ihre Schritte. Endlich erfasst der eine schon die Klinke, drückt sie aber nicht nieder. Noch immer erzählen sie einander, hören zu und lachen.
»Öffne doch unseren Herrn«,
schreit Blumfeld mit erhobenen Händen den Diener an.
Jede Sekunde.
Aber als die Praktikanten eintreten, will Blumfeld nicht mehr zanken, antwortet auf ihren Gruß nicht und geht zu seinem Schreibtisch. Er beginnt zu rechnen, blickt aber manchmal auf, um zu sehen, was die Praktikanten machen. Der eine scheint sehr müde zu sein und reibt die Augen. Als er seinen Überrock an den Nagel gehängt hat, benutzt er die Gelegenheit und bleibt noch ein wenig an der Wand lehnen. Auf der Gasse war er frisch, aber die Nähe der Arbeit macht ihn müde. Der andere Praktikant dagegen hat Lust zur Arbeit, aber nur zu mancher. So ist es seit jeher sein Wunsch, auskehren zu dürfen. Nun ist das aber eine Arbeit, die ihm nicht gebührt. Das Auskehren steht nur dem Diener zu. An und für sich hätte ja Blumfeld nichts dagegen, dass der Praktikant auskehrt. Mag der Praktikant auskehren, schlechter als der Diener kann man es nicht machen. Wenn aber der Praktikant auskehren will, dann soll er eben früher kommen, ehe der Diener zu kehren beginnt, und soll nicht die Zeit dazu verwenden, während er ausschließlich zu Büroarbeiten verpflichtet ist. Wenn nun aber schon der kleine Junge jeder vernünftigen Überlegung unzugänglich ist, so könnte doch wenigstens der Diener, dieser halbblinde Greis, den der Chef gewiss in keiner anderen Abteilung als in der Blumfelds dulden würde und der nur noch von Gottes und des Chefs Gnaden lebt, so könnte doch wenigstens dieser Diener nachgiebig sein und für einen Augenblick den Besen dem Jungen überlassen, der doch ungeschickt ist, gleich die Lust am Kehren verlieren und dem Diener mit dem Besen nachlaufen wird, um ihn wieder zum Kehren zu bewegen. Nun scheint aber der Diener gerade für das Kehren sich besonders verantwortlich zu fühlen. Man sieht, wie er, kaum dass sich ihm der Junge nähert, den Besen mit den zitternden Händen besser zu fassen sucht. Lieber steht er still und lässt das Kehren, um nur alle Aufmerksamkeit auf den Besitz des Besens richten zu können. Der Praktikant bittet nun nicht durch Worte, denn er fürchtet doch Blumfeld, welcher scheinbar rechnet. Auch wären gewöhnliche Worte nutzlos, denn der Diener ist nur durch stärkstes Schreien zu erreichen. Der Praktikant zupft also zunächst den Diener am Ärmel. Der Diener weiß natürlich, um was es sich handelt. Finster sieht er den Praktikanten an, schüttelt den Kopf und zieht den Besen näher bis an die Brust. Nun faltet der Praktikant die Hände und bittet. Er hat allerdings keine Hoffnung, durch Bitten etwas zu erreichen. Das Bitten belustigt ihn nur und deshalb bittet er. Der andere Praktikant begleitet den Vorgang mit leisem Lachen und glaubt offenbar, wenn auch unbegreiflicherweise, dass Blumfeld ihn nicht hört. Auf den Diener macht das Bitten nicht den geringsten Eindruck. Er dreht sich um und glaubt jetzt, den Besen in Sicherheit wieder gebrauchen zu können. Aber der Praktikant ist ihm auf den Fußspitzen hüpfend und die beiden Hände flehentlich aneinanderreibend gefolgt und bittet nun von dieser Seite. Diese Wendungen des Dieners und das Nachhüpfen des Praktikanten wiederholen sich mehrmals. Schließlich fühlt sich der Diener von allen Seiten abgesperrt und merkt, was er bei einer nur ein wenig geringeren Einfalt gleich am Anfang hätte merken können, dass er früher ermüden wird als der Praktikant. Infolgedessen sucht er fremde Hilfe, droht dem Praktikanten mit dem Finger und zeigt auf Blumfeld, bei dem er, wenn der Praktikant nicht ablässt, Klage führen wird. Der Praktikant erkennt, dass er sich jetzt, wenn er überhaupt den Besen bekommen will, sehr beeilen muss, also greift er frech nach dem Besen. Ein unwillkürlicher Aufschrei des anderen Praktikanten deutet die kommende Entscheidung an. Zwar rettet noch der Diener diesmal den Besen, indem er einen Schritt zurück macht und ihn nachzieht, aber nun gibt der Praktikant nicht mehr nach. Mit offenem Mund und blitzenden Augen springt er vor. Der Diener will flüchten, aber seine alten Beine schlottern statt zu laufen. Der Praktikant reißt an den Besen und wenn er ihn auch nicht erfasst, so erreicht er doch, dass der Besen fällt und damit ist er für den Diener verloren.
Ich glaub, der Hahn ist tot. Ich schlag die Zeitung.
Scheinbar allerdings auch für den Praktikanten, denn beim Fallen des Besens erstarren zunächst alle drei, die Praktikanten und der Diener, denn jetzt muss Blumfeld alles offenbar werden. Tatsächlich blickt Blumfeld an seinem Guckfenster auf, als sei er erst jetzt aufmerksam geworden. Strenge und prüfend fasst er jeden ins Auge, auch der Besen auf dem Boden entgeht ihm nicht. Sei es, dass das Schweigen zu lange andauert, sei es, dass der schuldige Praktikant die Begierde zu kehren nicht unterdrücken kann, jedenfalls bückt er sich, allerdings sehr vorsichtig, als greife er nach einem Tier und nicht nach dem Besen, nimmt den Besen, streicht mit ihm über den Boden, wirft ihn aber sofort erschrocken weg, als Blumfeld aufspringt und aus dem Verschlage tritt.
Beide an die Arbeit und nicht mehr gemuckst, schreit Blumfeld und zeigt mit ausgestreckter Hand den beiden Praktikanten den Weg zu ihren Pulten. Sie folgen gleich, aber nicht etwa beschämt mit gesenkten Köpfen.
Vielmehr drehen sie sich steif an Blumfeld vorüber und sehen ihm starr in die Augen, als wollten sie ihn dadurch abhalten, sie zu schlagen. Und doch könnten sie durch die Erfahrung genügend darüber belehrt sein, dass Blumfeld grundsätzlich niemals schlägt. Aber sie sind überängstlich und suchen immer und ohne jedes Zartgefühl ihre wirklichen oder scheinbaren Rechte zu wahren.
Der immer wieder kommt. Eintragung ins Nichts, das sind wir, unbemerkt und schon vergessen. Eintragung ins Nichts, verrat mir, wer sollte uns vermissen? Die Welt, in der wir leben, wird zugrunde gehen und wir haben nichts mehr zu verlieren, nur das Glück.
Zitat: Die alte Philosophie macht den Menschen zu einer Maschine, die als solche gänzlich von der Welt oder von den Außendingen und Umständen abhängig sein musste. Sie machte also den Menschen zu einem bloß passiven Teil der Welt. Jetzt erschien die Kritik der Vernunft und bestimmte den Menschen in der Welt eine durchaus aktive Existenz. Der Mensch selbst ist ursprünglich Schöpfer aller seiner Vorstellungen und Begriffe und soll einziger Urheber seiner Handlungen sein. Er, der nun mehr als eine Maschine ist, ist seiner Würde gemäß zu behandeln. Das Vertrauen in die Aufklärung und einen kollektiven Fortschritt der Geschichte, wie es Immanuel Kant in dem gelesenen Zitat vor über 200 Jahren formuliert hat, ist in den Krisenprozessen der Moderne abhanden gekommen. Aktuell bleiben die Grundkonflikte der bürgerlichen Subjektivität, wie sie Kant seismografisch aufgezeichnet hat. Die Fremdbestimmung des auf einen Funktionsträger und Arbeitskraft reduzierten Menschen als Maschine und der Wunsch nach einem würdevollen und selbstbestimmten Leben. Ich-Maschine, so lautet der Titel des ersten Albums der Band Blumfeld. Mitglied der sogenannten ersten Klasse der Hamburger Schule, die das Genre Diskursrock von deutscher Seite aus wesentlich mitprägten. 1991 erschienen, überraschte das Album das deutschsprachige Independent-Publikum.
Wenn du mit deiner Kraft am Ende bist und die Leere.
Mit einer bislang nicht gehörten, ebenso emotional wie aggressiven poetischen Sprache zu komplexer und druckvoller Gitarrenmusik versuchte der Sänger und Texter Jochen Distelmeier, seine Sicht auf die Bedingungen von Subjektivität im Nachwende-Deutschland festzuhalten. 1994 folgte der zweite Longplayer L'État et moi und schon der Titel verwies auf die Verquickung von Ich und Staat, der Auflösung einer selbst durch die Fremdbestimmung. Mit dem Begriff der Entfremdung ist das allerdings nicht angemessen zu beschreiben. Denn es ist nicht mehr ein intaktes Ich, das gegen die Entfremdung des Systems und die Angriffe der Außenwelt verteidigt werden muss. Die Texte kreisten um die, Zitat, Unmöglichkeit, Nein zu sagen, ohne sich umzubringen, so ein Songtitel, das heißt, sich überhaupt als autonomes Ich zu denken.
Von allen falschen Zwängen nimm dir Zeit und lern dich selber kennen.
Bereits 1999 war nach einer Pause von 5 Jahren Old Nobody erschienen und für eine Überraschung sorgte die Wahl des neuen Albums zur Platte des Jahrzehnts im Leserpoll der Musikzeitschrift Spex. Als Zitat Neuerfindung des Songs wurde die Platte gefeiert und der kantige Gitarrenrock der früheren Platten war geschliffenen und eingängigen Popsongs gewichen, deren versöhnliche Grundhaltung wie im Hit 1000 Tränen tief nur wenig mit den früheren Texten und Songs zu tun hatte. Nicht wenige Fans der ersten Stunde sahen darin einen Verrat und kündigten Blumfeld die Freundschaft, nicht zuletzt bestärkt durch die Albumtour, bei der Jochen Distelmeier als aalglatter Entertainer auftrat. Dennoch blieb auch hier ein typischer Blumfeld-Stil kenntlich, wenn auch Anleihen an Electronic, 80er-Jahre-Pop und Singer-Songwriter-Tradition merkbar waren. Auffällig vor allem war die Zurücknahme des sich artikulierenden Subjektes, wie es sich bereits im Titel der LP Old Nobody angekündigt hatte.
Von allen falschen Zwängen nimm dir Zeit und lern das Leben kennen.
Vor einigen Monaten erschien mit Testament der Angst der vierte Longplayer der Band. Ambivalente Reaktionen begleiteten auch diese Veröffentlichung. Im großen Stil beworben war bereits Wochen zuvor die Single-Auskopplung Graue Wolken in den Radios zu hören. Das dazugehörige Video lief in der Heavy Rotation des Musikfernsehens. Das Video erzählt den Tag eines Mädchens aus bürgerlichem Haus, das nach dem Aufstehen mit ihrer Familie am Frühstückstisch sitzt, um danach in die Schule zu gehen. Hier trifft es ihre Freunde und Jochen Distelmeier, der Sänger von Blumfeld, mimt den Klassenlehrer. Auf dem Weg zurück verabschiedet sie sich von ihrer Freundin, geht auf ihr Zimmer, wo das Blumfeld-Plakat von Old Nobody hängt. Zum Schluss legt sie graue Wolken auf und betrachtet das Cover der Maxi-Single.
Und lern das Leben kennen, gib nicht auf.
Das Video kann auf verschiedene Weise gelesen werden. Einerseits Zeugnis der Vereinsamung innerhalb einer heilen bürgerlichen Welt, symbolisch ausgedrückt durch die Familie, deren Beziehungen sich nur über den Austausch von Gegenständen vermittelt. Andererseits als Ausdruck der versöhnenden Kraft von Freundschaft. Zum Schluss aber bleibt der Rückzug in das eigene Zimmer und der isolierte, durch Kulturprodukte vermittelte Konsum von Gefühlsinterpretationen. Nicht zuletzt das Saxophon-Solo in Graue Wolken sorgte für anhaltende Verwirrung und Diskussionen unter Blumfeld-Hörerinnen und Hörern. Abgegriffene Songelemente, ein wachsweiches Solo im Stile von Kaufhausmusik und tote Metaphern prägen das Stück. Wenn auch das Charakteristische eines Blumfeld-Songs bleibt.
Ein Kind von Traurigkeit, Leere bewegt mich zwischen.
Diese musikalische Wendung der Band wurde von teilweise waghalsigen Kommentaren begleitet, anhand der Frage, ob Blumfeld das ernst meinen oder nicht. Im CI, dem Newsflyer des Leipziger Veranstaltungsortes Coney Island, wurde Jochen Distelmeier zum Ernst Busch des Ichs erhoben, der jeglichen authentischen Ausdruck zu denunzieren suche. Andere dagegen sahen in der positiven Bezugnahme auf die Schlagermusik eine Form musikalischer Subversion des Mainstreams. Glaubwürdiger erscheint die Annahme, dass in der Verwendung von inauthentischem und stereotypem Ausdruck der Versuch einer Wiederaneignung zu sehen ist, um diesen als authentischen Ausdruck wiederzugewinnen. Ob das funktioniert, ist eine andere Frage.
Ich mach die Nacht zum Tag, anders als glücklich, in einer Welt am Draht.
Auf der neuen Blumfeld-Platte finden sich auch einige explizit politische Stücke, nicht zufällig Ausdruck einer neuen politischen Radikalität. Dies wurde auch von anderer Seite aus mit Besorgnis registriert. Zitat: In der kulturellen Praxis ist der kritische Impuls längst unerkennbar geworden, hat Marc Simons von der FAZ festgestellt. Das Zitat geht weiter: Ein eigentümlicher, aggressiver, unironischer Ton macht sich in jüngster Zeit vernehmbar und erobert, wider alle Erwartung, die Öffentlichkeit im Sturm. Wirklichkeit, Wahrheit und Moral werden wieder ohne Anführungszeichen geschrieben und der Scheinwelt der Marken gegenübergestellt. Das Bewusstsein der eigenen sozioökonomischen Verstrickung hält offenbar nicht mehr vom Willen zur Fundamentalkritik ab. Und die Resonanz darauf in der etablierten Kulturwelt ist, allen performativen Widersprüchen zum Trotz, gewaltig. So schreibt Marc Simons in der FAZ unter dem Titel »Der Antikapitalismus wird unironisch«.
Solange ich denken kann, irren es menschlich.
Was Simons mit deutlichem Unbehagen registriert, weist einige richtige Beobachtungen auf. Denn radikale Töne sind vermehrt zu hören. Die Brothers Keepers rufen zu militantem antirassistischen Widerstand auf. Der Hamburger Rugger MC Eisfeld alias Jan Delay hofft, Zitat, dass seine Lieder sich nicht in Köpfen zusammen mit Gedanken befinden, die unter dem Einfluss des Axel Springer Verlages entstanden. Er bezeichnet die Bürger von, Zitat, Konsolien als Söhne Stammheims, die nur noch für, Zitat, Hunde und Benzin, aber nicht mehr für Bader und Enslin demonstrieren würden.
Den Gott
Scheitern auf der Spur. Ich scheiter kläglich und bleib so klug als die zuvor, anders als glücklich.
Auch Blumfeld schlagen auf ihrer neuen Platte neue Töne an. Die Welt wird eingeteilt in Freunde und Feinde, der, Zitat, Diktatur der Angepassten, die für Medien, Märkte, Merchandise die Welt längst aufgegeben hätten. Jochen Diestelmeier dazu im Spex-Interview mit Tobias Thomas, Zitat, diese Platte sagt nicht länger, wie unsere Platten zuvor, okay, ich bin auch ein Teil des Problems, wo also in jeder Form der Kritik und der Unterscheidung zwischen denen und uns auch das versöhnliche Angebot enthalten war, das gemeinsam zu ändern. Angesichts der Dynamisierung bestimmter politischer, gesellschaftlicher oder kultureller Entwicklung soll auf dieser Platte die Kraft des Neins, der Ablehnung für sich so stehen und sagen, ich habe keinen Bock, in eurer Logik zu leben, ich spiele das Spiel einfach nicht mehr mit.
Und vorm Alleine sein.
Blumfeld hat dies als einen Rückgang zu einer Punkrock-Haltung erklärt, als Auflehnung gegen mittlerweile eingegangene Kompromisse. In der Tat, einfache, richtige, aber vor allem widersprüchliche Wahrheiten. Die Trennung von Gut und Böse, von Wir und Ihr wird neu belebt. Doch die Klage über die Diktatur der Angepassten lebt von der Selbstlüge, selber nicht angepasst zu sein. Schon die Anrede an das imaginierte Kollektiv der Angepassten zeigt, dass deren abwesende Anwesenheit Voraussetzung für den Außenstandpunkt der Kritik ist. Man braucht die Angepassten, um nicht angepasst zu sein. Und so sehen Blumfeld auch keinen Widerspruch darin, auf dem Rock am Ring, das heißt der Jahreshauptversammlung der Angepassten, wie es Tobias Thomas in der Spex genannt hat, zu spielen. Aber ist das wirklich Punkrock oder nicht mehr die Reduktion einer Haltung auf eine auswechselbare Attitüde, die mit einem konsensfähigen Weichspüler Liebeslied zusammengeht? Der Regression des Begriffes folgt eine diffuse Mischung von Endzeitstimmung und moralischem Appell mit einer Nähe zur naiven Aufforderung, doch endlich vom System abzulassen. Wurde in den Texten der früheren Platten die Komplexität des Ichs mit Markt und Staat thematisiert, so wird auf Testament der Angst eine scharfe Trennung zwischen System und Lebenswelt gezogen. Ihr habt euch längst aufgegeben für Medienmärkte Merchandise, heißt es in Anders als glücklich, und es erstaunt, dass diese Äußerung weder von der Band noch von den Fans als Widerspruch begriffen wird. Schließlich ist die Platte Testament der Angst eine Kulturware und wird im großen Stil nach den Gesetzen des Musikmarktes vermarktet. Immerhin landete die Platte in den Top 10 der deutschen LP-Charts. Nimmt man den Angriff auf die Diktatur der Angepassten, die sich für Medienmärkte Merchandise verkauft haben, ernst, so kann Blumfeld davon nicht ausgenommen werden. Oder aber jene Diktatur der Angepassten ermöglicht doch jenen Freiraum der Kritik zur Artikulation, den Blumfeld für sich reklamieren. So gesehen wäre alles nicht so schlimm und der Zwangscharakter von System und Kulturindustrie nicht derart, als dass das Ich nicht seinen eigenen unbeschadeten Lebensraum sichern könnte. Beide Lesarten verweisen auf die Widersprüchlichkeit der Haltung, die sich aus verbaler Radikalität bei gleichzeitigem souveränen Umgang mit den Gepflogenheiten des Musikmarktes ergibt.
Und wünsch mich weg von diesem Ort. Ist, als wird der Wind mich...
Aram Linzel im Feuilleton der Jungle World vermag in den einfachen Positionen der neuen Platte der Abkehr von der Thematisierung der, Zitat, Verstrickung in die Verhältnisse in einer hochgradig verschlüsselten Songpoesie und Jochen Diestelmeiers neuem schlichten Calvin-Klein-Dress eine Wendung lesen, als eine, Zitat, Abscheu vor den Exzessen der Distinktion. Linzel hält Blumfeld zugute, dass zum Verständnis der neuerlichen Texte es keiner Spezialcodes mehr bedarf und man sich wieder auf die Welt- und Feinderklärende Macht von Popmusik bezieht. Distelmeier rechtfertigt dies, so Linzel, mit einer enthistorisierten und entpolitisierten Öffentlichkeit. Beim genauen Hinsehen aber ist die Antwort ein Teil des Problems. Denn die Rhetorik, mit der Blumfeld meint, auf diese Problemlage antworten zu müssen, erweist sich im selben Sinne als enthistorisiert und entpolitisiert. Die neue Blumfeld-Platte und ihre Rezeption korrespondieren mit Entwicklungen der deutschen Poptheorie, die als ein Verlust der kritischen Distanz, dem Ausblenden der ökonomischen Basis und der Aufhebung des Form-Inhalt-Problems beschrieben werden können. So zeigt sich auch im Fall Blumfeld die verhängnisvolle Entwicklung des Projektes Deutscher Cultural Studies im Allgemeinen und Poptheorie im Besonderen. In den 80er Jahren als angloamerikanischer Theorieimport von linken Intellektuellen und Poptheoretikern hofiert, entledigte man sich hierzulande zügig des kritischen Gehalts, denn in den USA und Großbritannien stellten Cultural Studies eine anfänglich marxistisch inspirierte Antwort auf die multikulturelle Realität und das Ende des Arbeiterbewegungsmarxismus dar. Zahlreiche Vertreter der Cultural Studies, vor allem in den USA, aber auch in Großbritannien, entstammten von Migrantenfamilien oder ehemaligen Kolonien. Angesichts einer realen politischen Schwäche einer Oppositionsbewegung wurden marginalisierte ethnische Gruppen Gegenstand oppositioneller Hoffnung. In der Poptheorie und auch allen voran in der alten Garde der Zeitschrift Spex bildeten die angloamerikanischen Poptheoretiker den theoretischen Bezugspunkt. Referenzrahmen war aber weniger die gesellschaftlichen Widersprüche des Spätkapitalismus und deren realen gesellschaftlichen Kämpfe, sondern Popkultur, der als fluktuierendes und bewusstseinsbildendes Zeichensystem ein Subversionscharakter zugeschrieben wurde. Was in den 60er Jahren von französischen Poststrukturalisten vorbereitet wurde, die Überführung von Gesellschaftskritik in Diskurstheorie, wurde nun im Popdiskurs unter Berufung auf die französische Postmoderne weitergeführt. Die Überführung von Diskurstheorie in Popkritik. Dabei ist der unmittelbare Zusammenhang zwischen einer Idealisierung von Pop und der Durchsetzung einer Medien-, Informations- und Kommunikationsgesellschaft evident. Das Interesse einer sich emphatisch als Mediengesellschaft verstehenden Funktionszusammenhangs an Pop-Theorie kann daher nur bedingt ein kritisches sein. Die Überhöhung von Pop als Ort subversiver Kommunikation muss den Zwangscharakter ihrer Produktionsgrundlage unterschlagen. Pop erscheint als ein semantisches Reich der Freiheit, in dem alles möglich ist und keinerlei Zwängen unterliegt. Ein Symptom dessen ist beispielsweise die konsequente Ausblendung der ökonomischen Bedingungen und Diktate des Musikbusiness, exemplarisch in der Berichterstattung der Musikzeitschrift Spex.
Ich hab Angst vor der Enge. Ich hab Angst vor der Weite.
Legende ist hier das selten dämliche Spex-Interview mit den Größen des Musikfernsehens, wo Quotenzwang und Verwertungsmechanismen lediglich als Fußnote vorkommen. Diese Blindheit ist Teil des Systems, das zu kritisieren es vorgibt. Der Hype des jeweils Neuen, die selbst erklärte Aufgabe einer kritischen Distanz aus der Position des Fans und Pop als Ort symbolischer Politik affirmieren eine Entwicklungsstufe des Spätkapitalismus, deren Dynamik auf der Ausweitung der Konsumgüter- und Kulturindustrie beruht.
Ich hab Angst vor Deutschland. Ich hab Angst vor Europa.
In der Berichterstattung über Blumfeld wird dies in eklatante Weise deutlich. Die Divergenz von Form und Inhalt, das heißt radikale Worte zu gefälliger Musik und die Reklamation eines längst verabschiedeten Außenstandpunktes innerhalb der Kulturindustrie, werden kaum thematisiert. Bei der Inszenierung von Blumfeld als einer authentischen und sich selbst treu bleibenden Band tut sich gerade Tobias Thomas vor, der in der Spex in Testament der Angst keinen Unterschied zu früheren Platten zu sehen vermag. Zitat: Ultra konsequent, wie in einer vorgezeichneten Linie folgend, würden Blumfeld sich immerzu in denselben Koordinaten bewegen. Denn die Band Blumfeld arbeitet an einem Gesamtwerk, einer Evolution, einer Stringenz, einem sich treu bleiben, immer zwar unter der Berücksichtigung externer Umstände und Veränderung, doch ohne flüchtige Zeitgeister sofort als zwingenden Anlass für bemühte Neuerfindungen zu machen. So Tobias Thomas in der Spex.
Wenn dir die Wirklichkeit nicht mehr gefällt, Testament der Angst. Und du denkst, dass niemand zu dir hält, Testament der Angst.
Erstaunlich ist, dass sich der Mythos Band als einem gleichberechtigten Personenkollektiv auch im Fall Blumfeld zäh erhält. Nach dem Genuss einiger Blumfeld-Konzerte und Fernsehinterviews wird man kaum den Eindruck los, dass Blumfeld im Wesentlichen von den Impulsen und dem Charisma Jochen Distelmeiers lebt. Und so dürfen die Mitmusiker wie Peter Thiessen in den bekannt affirmativen Viva 2 Interviews allemal das Mikrofon halten. Zum Rock aber gehört die Band, an der ideellen Ersatzfamilie als Gegenentwurf zum bürgerlichen Familienmuff muss festgehalten werden, auch wenn eine Band Blumfeld, und das gilt gerade für ihre Texte, eine ausschließlich individualistische Veranstaltung zu sein scheint. Wie aber ist hier das Verhältnis von sozioökonomischer Verstrickung und Fundamentalkritik zu fassen, wie Simons in der FAZ so irritiert dies feststellt? Liegt darin wirklich ein Widerspruch, wie einem wertförmigen Bewusstsein, dass sein Heil nur in der Affirmation der bestehenden Verhältnisse suchen kann, erscheinen muss? Ein Exkurs in die Geschichte der kritischen Theorie, genauer, der Aufsatz von Herbert Marcuse über den affirmativen Charakter der Kultur, 1937 in der Zeitschrift für Sozialforschung im Pariser Exil erschien, vermag darauf eine Antwort zu geben. Marcuse schreibt, Zitat: Die Trennung des Zweckmäßigen und Notwendigen vom Schönen und vom Genuss ist der Anfang einer Entwicklung, welche das Feld freigibt für den Materialismus der bürgerlichen Praxis einerseits und die Stillstellung des Glückes und des Geistes in einem Reservatbereich der Kultur andererseits. Mit der Seele protestiert die affirmative Kultur gegen die Verdinglichung, um ihr dann doch zu verfallen.
Bei Bummeln und Schoppen.
Die Seele wird als der einzige, noch nicht in den gesellschaftlichen Arbeitsprozess hineingezogene Lebensbereich gehütet. Sie wird nun der einzige, noch nicht befleckte Garant der bürgerlichen Ideale. Die Seele verklärt die Resignation. Wo die Seele spricht, da wird die zufällige Stellung und Wertung der Menschen im Gesellschaftsprozess transzendiert. Liebe durchbricht die Schranken zwischen Reich und Arm, hoch und niedrig. Die rein privaten Beziehungen wie Liebe und Freundschaft sind die einzigen Verhältnisse, in denen sich die Herrschaft der Seele unmittelbar in der Wirklichkeit bewähren soll. Und die Kunst hat zu der großen erzieherischen Leistung dieser Kultur beigetragen, das befreite Individuum, für das die neue Freiheit eine neue Form der Knechtschaft gebracht hatte, so zu disziplinieren, dass es die Unfreiheit des gesellschaftlichen Daseins ertrage. So Herbert Marcuse in seinem Aufsatz über den affirmativen Charakter der Kultur, 1937 in der Zeitschrift für Sozialforschung erschienen.
Wie sie die Straßen lang gehen, so aufhaltsam und schön, cool in der Gegend rumstehen.
Vielleicht hat Ulf Poschardt recht, in Testament der Angst einen Ausdruck bürgerlichen Idealismus zu sehen. Das bürgerliche Individuum verfällt hier in zwei Teile. Als Teil des Gemeinwesens darf Kritik an den Zuständen geübt werden, während die Versöhnung im seelischen und der privaten Zweierbeziehung stattfindet. Und so ist Linzel zuzustimmen, wenn er schreibt, Zitat, Die bezaubernden Songs lassen Reste von Zuversicht bestehen und auch in den auswegslosesten Momenten schwankt das Stimmungsbild zwischen bitter und süß, zwischen einem schweren Nein und einem leichten Ja. Warum also nun die Wendung hin zu einer neuen Radikalität? Man könnte meinen, dass das postmoderne Denken an dem Bewusstsein seiner eigenen Komplizität mit den Verhältnissen irre geworden ist. Stand an seinem Beginn die Absage an eine radikale Gesellschaftskritik, so erweist sich dies als bitteres Erbe. Es bleibt die begriffliche Regression auf das einfache Dagegensein, das Beschwören der Liebe und des Ich und Du als Kontrapunkt des Systems. Vielleicht ist es die Tragik der Postmoderne, dass nach dem Verlust des Authentischen die Geschichte sich nur noch als Farce wiederholt. Präsentieren die sogenannten Prop-Literaten nur noch ein jämmerliches Abziehbild einer früheren geistesaristokratischen Bohem, so droht Ähnliches den neuen Pop-Radikalen. Sie werden zum Sprachrohr einer kanalisierten Empörung und gehen auf in einem Kalkül, das der Rebellion der Oberfläche bedarf.
Vorbei. Ihr habt alles falsch gemacht, habt ihr nie drüber nachgedacht, geht endlich auf, es ist vorbei.
Du hast bis jetzt noch nicht kapiert, was um dich rum geschehen ist, dass deine Welt den Glanz verliert und nichts mehr so wie vorher ist. Hast immer nur an dich gedacht, geglaubt, dass dir so nichts passiert. Du hast es dir bequem gemacht. Plötzlich bist du aufgewacht in der Wirklichkeit.
Der das singt, ist nicht Olaf Henkel.
Wir müssen den Menschen endlich die Wahrheit sagen.
Oder Horst Köhler.
Auch unpopuläre Entscheidungen treffen.
Sondern heißt Jochen Distelmeier.
Du hast die Zeichen ignoriert und dich dabei verspekuliert. Jetzt stehst du da und tust schockiert. Jetzt macht die Zukunft dich verrückt. Es nützt dir nichts, dass du bereust. Du weißt, es führt kein Weg zurück. Ich grüße dich und wünsche dir Glück in der Wirklichkeit.
Das musste den Besitzstandswahrern ja mal gesagt werden. Und doch waren Blumfeld eine der wichtigsten und interessantesten Bands der 90er Jahre, wenn nicht der deutschsprachigen Musik überhaupt. Seit ihrem Album Ich-Maschine 1992 war Monarchie und Alltag von Fehlfarben 1981 nicht länger die aufregendste, aufwühlendste und aufreibendste Platte mit deutschsprachigen Texten. Es war die Zeit, in der CDU und auch SPD
Grundgesetzänderung nicht mit uns
angesichts nationaler Wiedergeburtsgefühle und medienwirksamer Pogrome sich letztendlich zur Revision der Staatsverfassung verstiegen. Das schwarz-rot-gold lodernde Flüchtlingsheim in Rostock-Lichtenhagen hatte seinen Dienst getan. Was noch gestern sicheres Erkennungszeichen rechtsextremer Parteiungen gewesen war, nämlich ständig Wortmonster wie Zuwanderungsstrom, Asylantenflut und Handlungsbedarf im Munde zu führen, war auf einmal auf allen Sendern, im Politiker wie im Volksmund, Normalität. Mitten in diese Massenpsychose der jungen wiedervereinigten Bundesrepublik platzten die unversöhnlichen Intellektuellen der sogenannten Hamburger Schule, allen voran Blumfeld, so vehement sie eben konnten und in der einzigen Sprache, die diese Zustände verstehen. Deutsch.
Es ist vorbei.
Nicht länger selbstgenügsam, politizistisch und in schlechter Tradition phrasenhaft, sondern fahrig am archimedischen Punkt der Subjektkritik zugange. Diese Selbstzermalmung war einfach nicht als kokette, selbstgefällige Pose zu denunzieren. Hermetik war hier nicht nur die des rebellierenden, isoliert sich grämenden Subjekts, sondern Ausdruck seiner geschlossenen Außenwelt. Und ganz zentral, Distelmeier ein Wellback der Independence-Szene.
Das Boot nicht tropft, ich denk, was soll's. Und wer zum Wolfsmensch? Pseudoides Proben noch, ich wurde so geboren.
Es gab noch keine Sportfreunde Stiller oder Silbermond, keine deutschen Prollrapper oder Wir sind Helden. Es gab bloß Grönemeyer, Westernhagen, Maffei, Lindenberg und so weiter. Helge Schneider war noch ein subversiver Komiker, weit entfernt vom Katzenklo und ProSieben Comedy-Bierzelt. Selbst die goldenen Zitronen waren noch die albernen Funpunker, die sie wenige Jahre später nicht mehr sein wollten. Es hatte schon Vorläufer wie die kolossale Jugend, Mutter und Captain Kirk und gegeben. Es gab nun Hua und die Sterne, die damals noch recht bemüht funky wirken wollten. Tokotronic und Brüllen waren noch nicht erfunden.
Quatsch im Kopf und Tanz mit Yoko Ono Pogo. Der Pornorapper stellt sich durch.
Hier bei Blumfeld war plötzlich zu hören von Zeittotschlägern, von Pickleface, von einem Penismonolog und einem Selbstbetrugsdezernat.
Ein falscher Freund mehr, der nicht locker lässt, bis du einer von ihnen bist und wieder nur alles geordnet ist.
Oder?
Mach doch mal einer den Kulturkack aus. Ach, geht ja nicht. Lass bloß an, bin ja selber drin.
Überhaupt kann man feststellen, dass die Faszination an Blumfeld aus der hartnäckigen, sich stets auf die Subjekt-Objekt-Dialektik zurückgeworfen sehenden Beschäftigung mit der Außenwelt erwächst. Was wie die Neurose eines singenden Problemkinds anmutet, ist allerdings ihr Gegenteil, eine sehr unbequeme Frontstellung. Selbstverschuldete Mündigkeit.
Die Polen machen Terror. Der Demoskop sucht Trost im Alkohol und Hollywood schreit Error.
Aber dann der Bruch mit dem Bruch.
Es geht mir gut, die Welt ist schön, ich lebe gern. Es gibt nur diese Welt.
Seit Ende der 90er Jahre ein Schwenk hin zum musikalischen Konventionalismus, aus dessen kommoder Perspektive die Ausbrüche der frühen 90er Jahre als musikalisch pubertär zu denunzieren naheliegt. Und nun implizit zu behaupten, denn den Anspruch ganz aufzugeben wäre wohl unter der Würde, um nun also implizit zu behaupten, man müsse Teil des Bestehenden sein, um es überhaupt verändern zu können, muss natürlich die eigene radikale Vergangenheit als existenzialistisches Pathos verkannt werden. Und genau das ist das Problem. Ach, ist man auf einmal erwachsen. Auf der Ich-Maschine hatte man noch
von der Unmöglichkeit, Nein zu sagen, ohne sich umzubringen,
gesungen. Dieser gewagten, defätistischen Hypothese folgend, hat man sich offenbar nicht umgebracht, sondern nur aufs dezidierte Nein-Sagen verzichtet. Auf jeder neueren, das heißt nach 1995 erschienenen Platte, sind noch nach Proporz 1 bis 2 kritischere Lieder zu finden. Sie wollen auf den ersten Blick nicht so recht zu dem passen, was Blumfeld seither geworden sind. Und dieser Schwenk zum musikalischen Konventionalismus unterstrich auf negative Weise die einzigartige Ausnahmestellung der Band. Niemand anders hätte sich auf einmal Schlager erlauben und hoffen können, dennoch ernst genommen zu werden.
Der Ton ist ein
Stets gebrochen kündigen etliche Lieder der Band noch immer vom Wissen um das eigene beschädigte Leben, dessen Zeuge man ja geworden ist. Dies aber eben nie sentimental, selbstgefällig trotzig, trostspendend und ressentimentgeladen wie so viele andere, vor allem deutsche Befindlichkeitskünstler, man denke an Rosenstolz,
ich bin ich,
sondern mit dem Finger tief in der eigenen Wunde, aufgesogen mit dem, was Theodor Adorno ungeschmälerte Erfahrung nennt und fuchtelnd einen Ausweg suchend. Die entscheidende Differenz in Musik und Texten des neuen deutschen Befindlichkeitspop im Vergleich zu Blumfeld, nicht unähnlich der zwischen neuerer deutscher Tragikomödie und der Nouvelle Vague, schwand zusehends, aber natürlich nicht völlig. Wie so viele große Kunst zeugt die Blumfelds von der Vehemenz der Konfrontation zwischen Lust und Realitätsprinzip. Einen Kult der Innerlichkeit betrieben Distelmeier und seine Band nie. Die Radikalität, die sich nicht zuletzt darin gezeigt hatte, eine phrasenhaft konformistische Formsprache nicht länger benutzen zu können noch zu wollen, war aber dahin. Das begleitende Fachblatt, szenisches Zentralorgan geradezu, gab wie immer die Trends vor. Was gestern noch von gestern war und gar nicht ging, war heute wieder das große Ding. Unbedingt muss der Nachwelt der Höhepunkt solcher postmodernen Vermarktungsstrategien erhalten bleiben. Irgendeiner der namhaften Specs-Chefideologen erfand die
Subversion durch Überaffirmation.
Ja, das waren die 90er, aber es war schon damals lachhaft.
Oder die Biene, die uns Honig schenkt, Kühe und Schafe und den Hund bei uns zu Hause.
Paradigmatisch für Blumfeld ein Stück wie Alles macht weiter von 2003, das auf mindestens drei verschiedene Arten und damit sehr ambivalent zu lesen ist. Erstens die affirmative Lesart der poplinken Schickeria, die auch bestens mit dem ähnlich benannten Lied der Hamburger Disco-Popper Ego Express harmoniert.
Man muss immer weiter durchbrechen, man muss immer weiter sein als die anderen.
Wohingegen man sich mit Walter Benjamin,
dass es so weitergeht, ist die Katastrophe,
nicht dem Lauf der Dinge an den Hals schmeißen muss. Rolf-Dieter Brinkmann dürfte 1975 mit seinem Gedicht, auf dem das Blumfeld-Lied übrigens nur angeblich basiert, mindestens eine augenzwinkernde, bestenfalls eine dialektische Sicht auf die Eigendynamik, um die es ja auch in dem Lied geht, geworfen haben. Dass es ärgerlicherweise dasselbe ist, was dem besinnungslosen Treiben in der Natur, alles macht weiter,
die Zwiebeln im Kühlschrank, der Baum vor dem Fenster,
oder auch in der Welt der Sachzwänge, alles macht weiter,
der Verkehr in den Straßen, die schweigende Mehrheit, die Versklavung der Massen.
Dass es also ärgerlicherweise dasselbe ist, was dem besinnungslosen Treiben in Natur und Sachzwang zugrunde liegt und wovon aber auch jeglicher Wandel immanent abhängt. Ich bin geneigt, auch Blumfeld diese Interpretation zu unterstellen. Die treibende Musik mit ihren geschäftigen und forschen, aber sachlichen Akkorden tut ihr Bestes, das zu illustrieren. Wie über eine Band schreiben, die, und das noch auf eine gelungene Art, die postmoderne Zerfaserung der Topoi nicht bloß unreflektiert repräsentiert, sondern in ihren Texten ausdrücklich zum Gegenstand gemacht hat. Oder von der Unmöglichkeit, über Blumfeld zu schreiben, ohne sich zu verzetteln.
Unzählige Arten sehen dich an, Tiere um uns, was wären wir ohne sie?
Es ist ja nichts dagegen zu sagen, ein musikstilistisches Ghetto, eine Szene zu verlassen. Die Frage ist, was danach kommt. Der musikalische Songwriting-Konventionalismus, dem Blumfeld und der geläuterte Dissident Jochen Distelmeier seit Ende der 90er Jahre so demonstrativ frönten, oft genug mit dem Hang zur Kontemplation, erschien nicht nur als die Rückkehr des verlorenen Sohns in den Schoß der Gesellschaft, sie war es auch. Was zuvor als Indie schubladisiert worden war, war nun tatsächlich Pop, war Gebrauchsmusik, war Schlager geworden.
Eine Chance.
Nicht mehr waren die von Disharmonien durchsetzten, schrägen, dahinschreitenden Sonic Youth Gitarren zu hören, die auf den ersten Platten von Blumfeld dominiert hatten. Im Vordergrund stand jetzt immer öfter der Dur-Akkord, zumeist doch Signum musikalischer Ideologieproduktion. Und anstatt, dass er bei Zeiten mit Mollharmonien dialektisch konterkariert worden wäre, streuten Blumfeld nunmehr gezielt leise zweifelnde Akkorde, weder unbekümmert Dur noch sentimental Moll, ein. Derart eine ganz eigene Blumfeld-Ästhetik etablierend.
Da war also diese vermeintliche Reifung, dieses auffällige Abwenden vom musikalischen Manierismus. Möglicherweise hat die Band damit sogar mehr Menschen nicht nur erreicht, das nämlich ganz bestimmt, sondern auch konfrontiert oder gar verändert. Viele kultisch verehrte Rockstars landen irgendwann klischeehafterweise im Drogensumpf. Distelmeyers Weg führte ins Opium der Alltagsreligion, die zwar nun nicht mehr zurückgewiesen, aber immerhin noch reflektiert wurde.
Mein Kopf ist schwer und fühlt sich an wie Fieber. Ich will zu mir zurück und find den Weg nicht mehr.
Am Anfang waren zwei Platten wie ein Manifest: Ich Maschine und L'État est mort. Hatte man sich auf ihnen noch, wie deklamatorisch schon die Titel andeuten, in zermürbender und damit adäquater Weise mit dem sich selbst entfremdenden Subjekt inmitten der vorgefundenen Zustände auseinandergesetzt, und auch die ersten Tokotronik-Platten künden in allerdings etwas profanerer Weise davon, in jedem zweiten Songtitel kommt bei ihnen grammatisch die erste Person vor, so wurde nun, wenn nicht die Versöhnung, so doch eine deutliche Leitversion von Subjektkritik aufgetischt.
Lass dieses Reich nicht mein Zuhause sein.
Ein politisches Kampfblatt zog vor Jahren sogar den Vergleich, Blumfeld seien heutzutage das, was in den 70er Jahren schon Tonsteine Scherben gewesen seien. Ein popkulturelles Identifikationsangebot auf der Höhe der Zeit, auf das sich alle einigen können und trotzdem sich links dünken. Pikant daran insbesondere, dass manche Neonazis sich neuerdings nicht nur äußerlich wie ehedem Linksautonome ausstaffieren, schwarz vermummt mit Palästinenser- und Che-Devotionalien, denn auch für links gehaltenes Rebellenliedgut wie
»Allein machen sie dich ein«
von Tonsteine Scherben wird längst genauso gern von Rechtsradikalen intoniert.
Es redet wirr und drückt mich an die Wand.
Ob Blumfeld mit ihren immerhin reflektierteren Tönen solchen nicht ganz zufälligen Vereinnahmungen wirklich qualitativ etwas entgegenzusetzen haben oder aber gleichfalls unappetitliche Erben ausbrüten, wird die Zeit zeigen. Freilich waren selbst Sympathen wie Tokotronik nicht dagegen gefeit, unfreiwillig Role Models für gut aussehende, aber dümmliche Nachfolger und Authentizitäts-Poprocker vornehmlich deutscher Zunge abzugeben.
Ihr habt alles verraten und verkauft.
Distelmeyer und Blumfeld haben es in den über 15 Jahren ihres Bestehens geschickt verstanden, immer im Gespräch zu bleiben. Die stilistische Grenzauslotung, die ganz bewusst betrieben wurde, geriet zunehmend prekärer, gewagter und gerade dadurch erfolgreich. Nach den epochemachenden und im besten Sinne anstrengenden Platten »Ich Maschine« und »L'État est mort« war erst einmal 5 Jahre Funkstille. Der Name Blumfeld war auf dem besten Wege, das zu werden, was viele Musikkäufer »Kult« nennen. Wenige Jahre vor Veröffentlichung der dritten Platte »Old Nobody« sah ich die Band live und war schon recht irritiert, wie seicht auf einmal so manches klang. Da wurde vom einschlägigen Pop- und Soul-Kanon nachgespielt, eher irreal versöhnlich. Kurt Cobain war tot, Distelmeyer nun allzu demonstrativ quicklebendig.
Ich geh umher und will doch niederknien. Ich hab versucht, den
der Erwartung des vor den Kopf stoßens, der Blumfeld bis dato so vorzüglich entsprochen hatten, wurde vor den Kopf gestoßen. War das subtilere Dialektik oder ein Opportunismus des Angekommenseins? Old Nobody zeigte, dass der Diskurspop, so wurde das Ganze ja mittlerweile genannt, sich einer Antwort auf diese Frage gerne verweigert hätte. War einerseits der Pop-Aspekt zweifellos opportunistisch und andererseits der diskursive intellektualistisch, so doch die inquisitorische Frage spielend leicht ihres Dogmatismus zu überführen.
Und immer weht der Wind und immer wieder.
Warum gab es auf einmal so viel Dur auf der neuen Platte? War das eine Diskursfinte? Ironie war bei der überwiegend guten Laune keine zu finden. Aber war nicht gerade das in der postmodernen Rezeptionshölle die wahre Ironie?
Fans sind gespalten angesichts der neuen Platte,
war allenthalben zu lesen.
Blumfeld geben der Welt Rätsel auf.
Im Jahr 2001 dann, bei Testament der Angst, ihrem vierten Album, schien sich eine Kurskorrektur abzuzeichnen. Hier war, und das abermals irritierenderweise, eine relativ ausgewogene Mischung aus zermürbenden Reflexionen und unbeschwerter Lebens- und vor allem Liebesfreude zu hören. Sind das wieder die alten, unversöhnlichen Blumfeld? Fragte sich vorsichtig so mancher. Ein anderer, offenbar schöngeistiger Popfreund, nennt, was in seinen Kosmos nicht einbrechen darf,
diese Selbstmördertexte.
Als wenn dies ein Beruf wäre, den man nicht so gut findet.
Ich höre den Wind aus allen Ritzen pfeifen.
Das Kuriosum schlechthin auf der Platte, im linken oder doch bloß kaufen, 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 konsumkritischen Poprocker, Diktatur der Angepassten, der ein ansonsten recht düsteres Bild der Realität zeichnet, wird in The Bridge, oder ist es gar ein Refrain, wohlgemerkt zu einer Dur-Melodie gesungen.
Gebt endlich auf, es ist vorbei.
Als stände unmittelbar die Revolution oder sowas vor der Tür und nur eine umzingelte Minderheit von Reaktionären versperrte sich noch ihrer. Dasselbe 2 Jahre später.
Ihr Sklaven in der Überzahl, wie lang noch wollt ihr leiden?
Als wenn sich damit irgendjemand der Adressaten auch nur angesprochen fühlen würde.
Hat sie mich nicht so oft verrückt gemacht?
Der gesellschaftlichen Hermetik, dem allgegenwärtigen Fetischismus, wie ein Globalisierungsgegner ausgerechnet mit wohlmeinenden Appellen begegnen zu wollen, ein bemerkenswerter Realitätsverlust. Oder doch nur ein weiterer, mächtig raffinierter, aber misslingen müssender Versuch, einer Kritik durch Überaffirmation? Vielleicht aber auch die Selbstinszenierung, die großen Worte eines verkannten Messias, dessen Ankunft von einer neuen Zeit kündet.
Und der Wind, der weht. Und ich sing meine Lieder.
Mitte des Jahrzehnts gab es dann mit den beiden jüngsten Alben aber doch noch 2-mal eine Neuauflage des
»Meinen die das ernst?«
beziehungsweise
»Jetzt wird's aber zu arg«
Spielchens. Auf »Jenseits von jedem«, 2003 erschienen, sind bedeutungsschwangere Titel wie
»Krankheit als Weg«, »Wir sind frei«, »Jugend von heute«
oder
»Die Welt ist schön«
zu hören. Ironie hin oder her. Selbst unbeirrbare Blumfeld-Fans wurden auf einmal leiser. Ihre 6. Platte schließlich, Verbotene Früchte 2006, wurde das, was seit den beargwöhnten Zeiten von Kunstrock ein Konzeptalbum geheißen wird. Es geht in ganz gewollt possierlicher Heinz-Sielmann-Sprache um Naturidyll. Böse Zungen sprachen von Kitsch. Und es ist dem Schelm Distelmeier offenbar ein großer Spaß, eine Platte gemacht zu haben, über die man wirklich nicht mehr bei Verstand schreiben oder streiten kann. Das Einzige, was über sie zu sagen wäre, klingt angesichts der naiven Bildersprache der Platte verkopft, neurotisch, kleinlich, mindestens aber sehr humorlos.
Siehst du den Büffel und das Gnu am Ufer stehen? Die Biene, die uns Honig schenkt? Tiere um uns auf dem blauen Planeten?
Entwaffnend. Man kann es nur noch zitieren. Distelmeier, Freund der Geschöpfe, triumphiert als Gewinner des Spielchens.
Es ist nicht egal.
Dass Blumfeld trotz allen, vor allem auch musikalischen Verwirrspiels, immer Blumfeld geblieben sind, dafür stehen Sätze wie
»Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg«,
die auf jeder ihrer Platten hätten sein können. Oder
»Ich habe nichts gegen Menschen als solche«, meine besten Freunde sind welche.
Das schnell zum geflügelten Wort wurde, von 1992. War Distelmeier wirklich mehr als ein besonders virtuoser Poet? ein singender Friedrich Köpersbusch.
Die Götter sind korrupt, das Leben ist nicht fair, der Himmel ist kaputt, die Träume stehen leer.
Unvergessen, vielleicht sogar traumatisch, ein Erlebnis beim Hören der sogenannten Politik-Info-Sendung eines freien Radios. Es mag vor 10 Jahren gewesen sein. Zu hören war ein bemüht reflektiertes Liedchen in deutscher Sprache, illustriert mit grüblerischer Musik, insgesamt eher prätentiös als stilsicher oder künstlerisch souverän. Ungeschickte Blumfeld-Epigonen, dachte ich mir und musste schmunzeln. Geklonte Gymnasiasten-Lyrik. Nach ein paar Minuten und genauerem Hinhören auf die Stimme wurde ich bleich. Das sind Blumfeld, oh Schreck.
Stille und Kraft, komm, wir versuchen es nochmal miteinander. Helfen uns durch die Nacht.
Dass dies kein Fehltritt, kein Ausrutscher war, zeigten immer öfter die späteren, marktgängigeren Platten der Band. Da wird dann auf der naturromantischen letzten Platte schon mal Arbeit auf Wahrheit gereimt. Hier und anderswo manifestierte sich, auch wenn man sich noch so sehr mit vermeintlicher Ironie der richtigen Rezeption zu versichern trachtete, nichts weiter als ein Abgleiten in Lebensphilosophie, am Jargon der Eigentlichkeit nicht mehr nur vorbeischrammend.
Er ließ Gott gewähren und atmete in seinen Schmerz,
wird 2006 im Lied »Der sich dachte« gesungen. Distelmeier versprühte in solchen Momenten bisweilen den hölzernen Charme eines anthroposophischen Bänkelsängers. Ein Kritiker schrieb gar, und das 1992 schon, von einem norddeutschen Protestantismus, den er mit der kantigen Art des Exil-Ostwestfalen assoziiere. Hatten Talk Talk in den 80er Jahren Titel wie
Life's What You Make It
gesungen, so intonierte Distelmeier nun dieselbe Message, anfangs verdruckster, später ganz unverhohlen.
Es gibt kein Müssen und kein Sollen.
Im Stück
Wir sind frei.
Wie, um die Banalität zu illustrieren, dass der Kopf rund ist, damit das Denken seine Richtung ändern könne. Als wenn der Ideologiekritik am Topos des Lebens mit der Plattitüde beizukommen wäre, tatsächlich habe man doch eben nur eines. Und so singt er 2006.
Es gibt kein nächstes Mal.
Komm zu mir geflogen, dann und wann.
Ein Dilemma und geradezu verstörend, dass nun gerade dieser ideologisch-vitalistische Aspekt die Stärke der Band, ihres Schreibers und Sängers mit der sympathischen, hellen und knabenhaften Stimme ausmachen soll. Aber so funktioniert nun mal Poesie, um hier mal eine typische Pop-Theoretiker-Phrase zu zitieren. Und auch Musik wäre doch nicht Musik im emphatischen Sinne, wenn ihr nicht Leben immanent wäre. Wer machte nicht immer und immer wieder die Erfahrung, dass
das Leben,
wie das Wetter, nur langsamer, alle möglichen Stimmungen und Launen für ihn bereithält? Wer würde schon gern Musik hören, die kein offenes Bild der Welt zeichnet, sondern es nur mehr kritisch-philosophisch zerfasert? Jeder solche Versuch wäre bereits im Voraus als dogmatischer Sauertopf hinreichend charakterisiert. Gut fürs Seminar, schlecht fürs Radio. Wer wäre schon in der Lage, dem spätbürgerlichen Subjekt die existenzialistische Illusion seiner Autonomie zu nehmen und gleichzeitig Pop zu sein?
Alles macht weiter.
Blumfeld nicht. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, waren 2 Stunden Sachzwang FM. Heute sehr, sehr kulturbeflissen. Es ging um Blumfeld,
drei Beiträge dazu. Zuerst in der ersten Stunde eine Geschichte von Franz Kafka von 1915. Danach zwei Aufsätze über die Band. Der erste von Thorsten Liesegang und der zweite von B.W. Klimek. Auf Wiederhören.